Doch, wie oft hat man das? Wir waren vor zwei Jahren, war ich im Dezember irgendwann, waren wir auf Platz 18 gestanden und wussten nicht, wie es überhaupt weitergeht. Jetzt stehen wir unter den besten vier Mannschaften und präsentieren uns dieses Jahr, glaube ich, wirklich hervorragend als Team. Ich freue mich total auf die Serie. Natürlich ist so ein kleiner Wehmutstropfen dabei. Ne? Was wäre, wenn?
Ja, warum denn eigentlich nicht? Die Frage, die stellen sich in dieser Folge mehrere Menschen. Zum Beispiel, warum nicht einfach mal eine Serie drehen, in Spiel 5 gewinnen und aufzusteigen? Warum nicht den deutschen Meister rauswerfen in 4 Spielen und so weiter und so fort? Oder warum nicht einfach die größte Basketballparty Europas in Berlin feiern? Erstmal sportliches Willkommen raus an alle Hörer. Warum eigentlich nicht? Die neue Folge Big Post Game präsentiert von Tipico Sportwetten für euch am Start. Und warum eigentlich nicht auch mal wieder zu dritt im Podcast sein? Robert, ich grüße dich in München.
Ja, Stucky, schon wieder in München. Gestern noch in Berlin, in der größten Basketballparty Europas. Jetzt schon wieder in heimischen Gefilden. Ruppi, wie ist es bei dir?
Montagmittag wieder in Hamburg. Hab auch ein bisschen ausgeschlafen, eine Stunde im Zug geschlafen, hab vorhin noch eine Stunde in der Sauna geschlafen. Also jetzt bin ich wieder fit.
In der Sauna geschlafen?
Danach,
haben wir nicht drin.
Stunde. In dieser Aufwachzone da, die es da immer gibt. Da kann man sich immer noch hinlegen. Und ich habe mich erst lustig gemacht darüber, dass neben mir einer laut geschnarcht hat. Und habe auch extra so empört, gekünstelt, empört in die Runde geguckt und so den Kopf geschüttelt. So, damit auch alle schauen, na, guck mal, hey, der schläft dann, bin ich selber eingeschlafen.
Auch nicht schlecht. Bin ja froh, dass du nicht drinnen eingeschlafen bist, sonst wären wir heute nur zu zweit beim Podcast. Robert und ich. Ich habe es noch nicht so weit geschafft wie ihr. Ich bin noch in Berlin. Ich will noch die Nachwehen dieser Basketballparty hier ein bisschen mitnehmen. Es war schon, lass uns mal zuallererst über das, lass uns erst kurz das Programm durchrattern, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer genau wissen, was auf sie zukommt. Also wir haben zum einen das Euroleague Top 4, das Final 4, da haben wir uns getroffen. Wir hatten ein intensives Wochenende zusammen, nicht nur wegen Basketball. Dann sprechen wir kurz über die Pro A, über die jetzt feststehenden Aufsteiger mit einem Gast. Genauso die BBL-Vorschau auf die Halbfinals, die jetzt anstehen, ebenfalls mit einem Gast. Und zum Schluss kriegt ihr noch ein sehr interessantes Spotlight. Da waren wir nämlich bei der Euroleague in der Fanzone auf der Bühne und haben dort unseren Live-Podcast aufgenommen. Gute 20 Minuten über das Adidas Next Generation Tournament mit einem Spielerberater gesprochen. Also, das alles hört ihr in dieser Folge und deswegen steigen wir jetzt ein mit dem Final Four der Euroleague. Jungs, Gesamteindruck, wie viel von 10 Popcorn-Tüten vergebt ihr und warum?
8.
Robert?
Ja, auch bei, ich hätte spontan 7 gesagt.
Nee, ich wäre bei 9,5.
9,5, ja. Die sehe ich nicht.
Ja, dann nochmal raus mit den Argumenten.
Also, ich habe das mit dem Kollegen Uli Knapp vom Bayerischen Rundfunk am letzten Abend schon besprochen gehabt, ne, darüber gesprochen, was war besser, Kaunas oder Berlin, weil er auch mit den Kaunas war. Also, erstmal 10 Popcorn-Tüten grundsätzlich wäre schon schwierig zu vergeben, deswegen geht es eigentlich nur von 9 los und die Spiele waren halbwegs spannend, war ein hohes sportliches Niveau bis auf Spiel um Platz 3. Das ist natürlich Schmutz, das kannst du ja vergessen, aber ansonsten sehr, sehr gute Qualität des Ganzen, aber es hat so dieser Nailbiter gefehlt. Und also ich fange jetzt nur mit dem Schlechten gerade an. Gibt natürlich auch wahnsinnig viele Punkte, warum ich 8.
Mach's ruhig Deutsch. Typen. Mach genau. Ruhig alle, einfach alles Schlechte genau. Raus und zum Schluss so, ja, aber eigentlich war's geil.
Genau, genau. Nein, sehr kurze Wege, das fand ich super. ANGT, Uber Arena, die Hotels, die Gastromöglichkeiten, alles direkt dran, hervorragend. Die Organisation fand ich nicht ganz so gut. Das fing an beim Einlass des Publikums, das ging weiter beim Einlass des ANGT, wo man eine Stunde erstmal in der Sonne gegrillt wurde und dann war ein Mitarbeiter völlig überfordert damit, eine Riesenschlange zu bedienen. Das ging weiter über die Presseplätze, die sehr, sehr weit oben waren und eine sehr schlechte Sicht geboten haben, eigentlich es unmöglich gemacht haben, auch in die Mixzone zu kommen, außer man geht ein Viertel vorher runter mit dem einen Fahrstuhl, der nur funktioniert hat. Also da gab es ein paar...
Im Wingsuit.
Genau, gab es ein paar kleinere organisatorische Themen, die man sicherlich hätte besser organisieren können. Show war jetzt auch nicht so überragend, was die Auszeiten, was die Halbzeit anging, das irgendwie für mich wenig Sinn ergeben, aber abgesehen von all dem, was ich jetzt aufgezählt habe, fand ich es finde ich, ist ein herausragendes Event. Also Panathinaikos-Fans ohnegleichen, natürlich fantastisch. Und ich habe, und ich muss meine Meinung ändern. Ich bin nicht immer unbedingt ein Verfechter von Final Four-Formaten gewesen, sondern eigentlich immer ein Playoff-Serien-Fan, weil ich es sportlich fairer finde. Es gibt jetzt für mich Argumente, weswegen das Final Four doch das Richtige ist. Einerseits das Event, bei dem alle zusammenkommen, maximale Aufmerksamkeit, maximale Spannung. Du musst im Finale das abliefern, was möglich ist, um diese Euroleague zu gewinnen. Das ist natürlich auch sportlich von einem ganz hohen Wert. Und ich fand bei der Pressekonferenz der Euroleague mit CEO und Präsident und Dejan Bodiroga, war es auch bezeichnend. Da ging es nämlich, wurde genau die Frage erörtert. Und die Antwort der Euroleague war, wir hatten im Viertelfinale 3 von 4 Serien, die in Spiel 5 gegangen sind. Und man könnte jetzt auch ein Best of 11 spielen oder ein Best of 15. Am Ende entscheidet immer dieses eine Spiel. Und dann kann man auch gleich ein einziges Spiel austragen, in dem es um die Euroleague-Krone geht, in diesem Finalformat. Ist jetzt wirklich die beste Mannschaft der Saison Euroleague-Champion geworden? Kann man so sehen, kann man vielleicht auch nicht so sehen. Ich fand, was Shush Mateo von Real, der Coach, gesagt hat, da relativ treffend. Er hat auch gesagt, wollen wir jetzt unsere Saison daran orientieren, ob es Sieg, Euroleague gewonnen, alles super, oder Niederlage, Saison war eine Katastrophe, war ausrichten. Nee, wir haben eine gute Saison gespielt und das war ein Erfolg, weil Real über die Saison hinweg eine sehr, sehr gute Runde gespielt hat. Sie sind sicherlich mit Panathinaikos zusammen das beste Team, aber diese Storylines, die ein Final Four schreibt, diese Stimmung, die dadurch reinkommt, ich glaube, das kann eine Playoff-Serie nicht unbedingt in der Form bieten. Zumindest nicht auf dem europäischen Niveau mit den europäischen Traditionen und Märkten.
Robert.
Ich fange mal mit dem Positiven an. Also die sportliche Qualität, die dort auf dem Parkett steht, die ist einfach überragend. Wenn man die ersten Viertel jeweils nur nimmt, die Real Madrid gespielt hat. Du kannst nicht viel besser Basketball spielen, als es Real Madrid im Finale im ersten Viertel getan hat und auch im Halbfinale im ersten Viertel getan hat. Das ist wirklich nahezu perfekter Basketball. Und dass Panathinaikos Athen dennoch dieses Finale gewonnen hat, spricht für deren Qualität, von Matthias Lessor, von Kendrick Nunn und allen voran von Kostas Lukas, der nach einem wirklich schwachen Halbfinale im Endspiel wieder so eine Performance raushaut, völlig verdient MVP wird, weil dieses Finale ohne Kostas Lukas, ich weiß nicht, ob Pana das gewinnt, das ist ein absoluter Winning Player. Einer von zweien nur in der Euroleague-Geschichte, der jetzt mit 3 verschiedenen Teams diesen Wettbewerb gewonnen hat. Und das live mitzubekommen, vor dieser Kurve, vor der ganzen Arena, die in grün getaucht ist, vor den Pana-Fans, das ist schon beeindruckend. Vielleicht auch ein Wort zu den Panathinaikos-Fans oder zu den Fans allgemein. Ich glaube, das müssen wir schon loswerden. Es begann ja mit diesem Sturm in die Halle am Freitag spät Nachmittag, wo eine Gruppe, Euroleague hat es kommuniziert, Krimineller, es handelte sich scheinbar nicht konkret um Fans eines Clubs, sondern wirklich um eine organisierte Gruppe, die Halle gestürmt haben, noch vor regulärer Öffnung, was ja das ganze Prozedere mit Verschieben der Tip-Off-Zeiten und so weiter zur Folge hatte, bedingt hat. Sowas braucht man natürlich nicht. Genauso braucht man auch keine Prügeleien und Schlägereien an U-Bahnhöfen, S-Bahnhöfen. Das will niemand sehen. Ich glaube aber auch, dass der ganz, ganz, ganz große Teil der griechischen Fans und auch der türkischen Fans, die dort in der Halle waren, friedlich waren, positive Stimmung gemacht haben. Ich habe von einem unserer Hörer eine Nachricht bekommen, der stand mitten im Panathinaikos-Block in beiden Spielen und fand die Atmosphäre super. Und er sagte, hier sind auch spanische Fans vereinzelt. Eine Dame sogar mit spanischer Flagge unterwegs und es war überhaupt kein Problem. Klar gibt es da mal einen bösen Blick oder eine hämische Geste, aber das war im Großen und Ganzen im Fanblock wirklich friedlich, so wie es sein soll. Dass es dann immer diese wenigen schwarzen Schafe gibt, über die man sprechen muss, das ist natürlich traurig. Das sind Nachrichten, die möchte man überhaupt nicht lesen, die möchte man nicht im Zusammenhang mit Basketball lesen. Das nicht, nein. Aber ansonsten als Event, was das Sportliche her angeht, Rupi hat es gesagt, ein überragendes Event. Ich fände es auch vielleicht noch eine passende Modifikation, wenn man sagt, man spart sich dieses unsägliche Spiel um Platz 3, weil darauf hat irgendwie wirklich niemand so richtig Bock. Man merkt es beim Zuschauen, die Spieler haben wenig Bock. Ja, es wird halt gespielt. Gib zu diesem Zeitpunkt, 2,5, 3 Stunden vor dem Finale, dem ANGT die ganz große Bühne. Lass die in der großen Arena ihr Finale spielen, weil Rupi war vor Ort, das französische Team gegen Real Madrid im ANGT-Finale, das war atemberaubend
gut. Es war eines der wahrscheinlich 10 besten Basketballspiele, die ich in meinem Leben live in der Halle gesehen habe. Unfassbar. Also Real hat nach Verlängerung mit einem Punkt gewonnen und das Spiel war eigentlich vom letzten Viertel an bis zum Schluss ein absoluter Nailbiter, weil es immer richtig knapp war, hin und her ging und zwar nicht knapp geblieben ist, weil niemand mehr scoren konnte, sondern knapp geblieben ist, weil jeder immer gescored hat und die Defense war trotzdem hervorragend, aber es war ein wahnsinniges Shotmaking, also was ich auf dem Niveau, also was ich auf höchstem Niveau schon selten sehe und dann auch noch im Jugendbasketball, also absolut herausragend, irres individuelles Level für Spieler dieses Alters, intelligenter Basketball, krasse Athleten dabei, also das ist ein sensationelles Niveau gewesen.
Werden wir später dann auch nochmal besprechen, auch über die Spieler, die ihr euch da auf den Zettel schreiben solltet, auch über die deutschen Spieler und auch über die deutschen Teams, die mit dabei waren. Wie gesagt, hört ihr dann nachher bei uns im Spotlight. Robert will noch die negativen Sachen loswerden, ne?
Richtig, denn eine Sache hat mich wirklich gestört bei diesem Final Four, das mir noch nie bewusst war. Es war mein erstes Final Four live vor Ort. Geht auch in die organisatorische Richtung. Das ist nämlich die Feier oder die Übergabe der Trophäe.
Die war echt schlecht. Die war wirklich maximal schlecht.
Das war so chaotisch. Diese Spieler stehen irgendwie da in so einem kleinen Pulk neben dieser sporadisch aufgebauten Bühne. Real sitzt bei seiner Bank. Ja, und dann kommt da einmal der Kapitän nach vorne, bekommt so eine Schale. Dann geht's an die Siegermannschaft. Irgendwie jeder Spieler bekommt so Wild West, so einen kleinen Pokal überreicht. Also da, finde ich, müssen wir wirklich eine Lanze für die BBL und ihre Wettbewerbe brechen. Wie das dort zelebriert wird mit namentlichem Aufrufen eines jeden Spielers, des gewinnenden und des verlierenden Teams, mit der Übergabe der Medaille, nachher des Pokals, dass die Spieler dann nacheinander auf die Bühne gehen, dann der Pokal überreicht wird, dass das wirklich zelebriert wird. Da war ich echt fast entsetzt, wie lieblos das beim besten europäischen Wettbewerb da abgehalten wurde.
Stimmt, bin ich bei dir. Fand ich ganz genauso.
7 von 10.
Und ich habe mit ganz vielen anderen gesprochen, die lustigerweise gar nicht bei uns in der Nähe saßen, die mir exakt dasselbe erzählt haben, ohne dass ich sie danach gefragt habe. Also es muss da für viele etwas erstaunlich gewesen sein, was da und wie das da gelaufen ist. Für mich, ich kann gar nicht viel Neues erzählen, weil ihr quasi das Rundumpaket geliefert habt. Nur ist bei mir die Gewichtung, glaube ich, eine andere, weshalb ich gesagt habe 9,5, weil für mich ist Stimmung und das Sportliche einfach so allüberragend wichtig. Die Organisation, ja, kann besser sein. Gewalttätige Fans braucht keiner, alles richtig. Finde ich absolut unterste Kanone sogar. Aber diese Stimmung in der Halle und dieses Sportliche, es hat mich so überwältigt. Ich glaube, ich war noch nie in der Halle mit der besseren Stimmung bisher in meinem Leben beim Basketball, weshalb ich das so hoch einkategorisiere. Da kann alles andere schlecht laufen. Das ist auf jeden Fall für mich das Erlebnis und worauf es dann am Schluss ankommt. Aber Siegerehrung gebe ich dir recht. Deswegen auch bei mir keine 10 von 10, obwohl es die gibt, Ruppi. Bei mir auf der Skala.
Ja, das gibt es, das gibt es, wenn das der absolute.
Ja, Wahnsinn, das war die Eurobasket in Köln, oder? Jungs, Vorrunde Eurobasket in Köln.
Ja, vielleicht glorifiziert man das im Nachhinein auch nochmal ein bisschen mehr. Auch da gab es organisatorische Probleme und so, aber.
Aber das war ein Fest. Das war ein Fest.
Stimmt schon, ja, das stimmt.
Das war wirklich ein Fest. Auf dem Feld, neben dem Feld, überall, aber wir schweifen ab.
Wir schweifen ab. Also, wir machen einen Haken dran an die Euroleague, an dieses Final Four, das wirklich unfassbar geil war. Ich hoffe, ihr konntet es vor dem Fernseher mitverfolgen und wenn nicht, dann zieht euch das nochmal im Nachhinein rein, genauso das ANGT. Da gibt es auch viele, viele gute Geschichten und gute Spiele mit dabei. Gibt es auf YouTube nochmal zum Nachgucken. Robert.
Eine Sache noch, bevor wir das Thema Euroleague verlassen, ist unsere Big Postgame Fantasy Liga, die mit dem Final Four ja auch ihr Ende gefunden hat. Ja, Stacki, über deine Platzierung hüllen wir mal den Mantel des Schweigens.
Du hast es nur schon gepostet bei uns auf dem Instagram-Kanal, aber dann schweigen wir ab jetzt darüber.
Richtig, aber wir müssen unseren Siegern gratulieren. Marcel Kunz, Kilian Althoff und Bela Steffens, zwei von den dreien haben sich schon bei uns gemeldet zum Zeitpunkt der Aufnahme. Der dritte darf das auch gerne noch tun, damit sie ihren Gewinn natürlich dann auch in Empfang nehmen dürfen. Und auch eine kleine Gratulation an unseren Promi-Sieger Felix Hoffmann, Platz 9 von allen BBL-Spielern, Trainern, Sportdirektoren, die dabei sind, hat er am besten.
Gratulation auch an unseren Promi-Podcaster, der auch in den Top 10 abgeschlossen hat.
Ja, haarscharf auf Platz 10.
Immerhin.
Stark. Nicht einstellig, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm für dich.
Du hast.
Ich kann ja jetzt ein bisschen schießen. Ich habe Top 300 nicht geschafft, also von daher passiert.
Ja, Top 400, Stacki, das passt bei 370 Teilnehmern.
Ja, also, dann schon mal nicht im untersten Zehntel gelandet. Okay, das also dann zur Euroleague-Saison. Was es zu gewinnen gibt, Robert, kannst du auch nochmal kurz sagen, dass die Leute vielleicht nochmal ein Stück weit motivierter sind, noch mehr als 370 dann mitspielen bei der nächsten Ausgabe kommende Saison.
Ja, wir haben ein Euroleague-Trikot im Angebot, einen offiziellen Euroleague-Spielball und ein Abo der besten Zeitschrift der Welt, nämlich der Big.
Für ein Jahr.
Richtig.
Perfekt. Gut, das geht also raus an die Gewinner, dass sie haben sie sich auch wirklich, wirklich verdient. Allerhöchste Expertise da an der Stelle. Dann lass uns weitermachen und zwar mit ebenfalls einem entscheidenden Spiel, nämlich Spiel 5 in der Pro A im Halbfinale. Und nicht alle, die nicht ganz so tief drinstecken in der Pro A, denken sich jetzt so, ja gut, Halbfinale, wen juckt's? Aber das ist das alles entscheidende Spiel in der Pro A, denn wer am Schluss die Meisterschaft holt, ist zumindest relativ Wumpe. Es kommt darauf an, ins Finale einzuziehen, denn die beiden Finalisten können zumindest die sportliche Qualifikation erwerben. Und wir haben euch ja schon vor ein paar Wochen mitgenommen, dass in der großen Vorschau, dass die Fraport Skyliners am letzten Spieltag noch auf Platz 4 gerutscht sind und damit in den Turnierbaum auf der linken Seite zu den Gladiators aus Trier und sich damit ein Duell der Giganten anbahnen könnte. Die Trierer mit astreiner Saison, ich glaube nur eine einzige Heimniederlage, auf Platz 1 abgeschlossen, mit Abstand die beste Mannschaft der Regular Season. Und zu diesem Duell kam es eben und es ging in Spiel 5 hinein und dieses Spiel 5 haben am Schluss die Frankfurt Skyliners gewonnen. Das ist auf jeden Fall schon mal krass. Damit haben sie das sportliche Aufstiegsrecht erworben. Trier nicht, müssen wir an der Stelle auch sagen. Und wir haben mit einem der glücklichen Gewinner gesprochen, nämlich mit Lorenz Brennecke von Frankfurt. Und bei diesem Interview wünschen wir euch viel Spaß. Lorenz, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch gerankt war die Aufstiegsparty, die ihr gefeiert habt?
11, Minimum. Also ich glaube einfach, es war natürlich ungünstiges Timing, da es jetzt ein Sonntag war. Aber ich fand, wir haben alle sehr, sehr gut losgelegt. Direkt von der ersten Minute an in der Kabine. Und dann waren wir alle auf der Busfahrt schon, hatten wir alle schon eine gute Zeit, sage ich mal.
Also keine Lokalität in Trier ausgetestet?
Nee, das nicht. Wir haben uns dann relativ schnell wieder nach Frankfurt begeben. Gab ja da auch hier und da mal ein bisschen Ausschreitungen. deswegen war das wahrscheinlich besser so.
Ist es denn eigentlich geiler, einen Aufstieg zu Hause oder auswärts zu fahren? Ich stelle mir das ganz witzig vor, wenn man dann noch zurückfahren muss, dann hast du auch die Busfahrt oder den Flug, wo man dann eigentlich schon mal richtig Spaß haben kann.
Ich glaube, in der Halle ist es cooler, wenn du zu Hause spielst, auf jeden Fall. Aber klar, die Busfahrt, die hat auch was. Die hat uns dann auch direkt quasi nicht nach Hause gefahren, sondern zur nächsten Location. Und das war eigentlich ganz cool.
Ja, ihr habt jetzt so ein bisschen das Feeling, das große Ziel erreicht zu haben. Dabei ist die Saison noch gar nicht zu Ende. Wie fühlt sich das an, eigentlich so den richtigen Fire-Boost zu haben, obwohl eigentlich nur das Halbfinale ja gewonnen ist? Es gibt ja noch einen Titel zu holen.
Ja, das ist richtig. Aber trotzdem glaube ich, dass das große Ziel, was wir uns gesetzt haben am Anfang der Saison, war ja der Wiederaufstieg. Und der ist ja jetzt erreicht, egal was jetzt im Finale passiert. Aber wenn man ja schon mal da ist, will man dann natürlich auch alles gewinnen.
Ihr hattet am letzten Spieltag so ungefähr, wie soll ich sagen, die Horrorshow, die man sich vorstellen kann. Irgendwie ganz komisch verloren. Und dann geht's in diesen Playoff-Baum auf diese Seite, wo der allergrößte Favorit von allen ist, Trier. Wie viele schlaflose Nächte hat dir das bereitet?
Ich habe trotzdem ganz gut geschlafen, muss ich sagen. Ich habe mich trotzdem geärgert, dass wir das so abgegeben haben. Aber am Ende, also kann in den Playoffs, gerade in der Pro A, hat man ja auch diese Saison gesehen, da kann einfach alles passieren. Und ich wusste, dass wir als Team, auch wenn wir es vielleicht in der regulären Saison nicht immer gezeigt haben, gegen jedes Team eine Chance haben, gerade mit der Defense, die wir spielen. Und ich habe eigentlich nur dran gedacht, wie viel besser es sich anfühlen würde, wenn man jetzt die zwei Teams, Jena und dann wahrscheinlich Trier, wie es ja auch gekommen ist, wenn man die beiden Teams schlägt und dann aufsteigt. Ich glaube einfach, dass das noch ein viel, viel besseres Gefühl ist, als wenn man jetzt den vermeintlich einfacheren Weg als Tabellenzweiter auf der anderen Seite des Playoff-Baums gegangen.
Wie, Robert,
bitte. Ja, nimm uns mal mit in diese Jena-Serie, Lorenz. Die war ja, ihr seid gut reingekommen, deutlicher Sieg in Spiel 1, aber dann so ein ganz merkwürdiges Spiel 2, das ihr auswärts mit einem Punkt verloren habt. War das so ein bisschen so ein Wendepunkt oder so ein Hallo-Wach-Moment in den Playoffs, der sagt, okay, die Teams sind alle richtig gut, aber da haben wir jetzt mal diesen Schritt gemacht, sagen, ja, der hat uns den entscheidenden Push gegeben.
Ja, ich glaube auch in dem Spiel, dass wir eigentlich relativ schnell gemerkt haben, dass wir die Niederlage selbst zu verschulden hatten. Ich glaube, wir waren, glaube ich, mit einem Punkt vorne und haben dann so ein semi-cleveres Foul, sage ich mal, zum Schluss noch gemacht, wo wir dann zwei Freiwürfe abgegeben haben und wodurch Jena dann das Spiel mit einem Punkt gewinnt. Aber trotzdem haben wir in dem Spiel gesehen, dass wir, obwohl wir gegen Jena beide Spiele der regulären Saison verloren haben, ist uns, glaube ich, klar geworden, dass wir trotzdem hier in den Playoffs mit die beste Mannschaft sein können, wenn wir das aufs Parkett bringen, was wir jetzt hier im Moment aufs Parkett bringen. Und ja, deswegen glaube ich schon, dass das dann auch nochmal so ein Hallo-Wach-Moment war, dass wir uns alle mehr fokussiert haben, auf unsere Stärken fokussiert und das dann so durchgezogen haben.
Interessant finde ich bei euch in der Mannschaft die Rolle von Dennis Wucherer. Also da hast du eine ziemliche BBL-Ikone als Trainer in jedem Fall. Mich würde mal interessieren, wie ihr euch so durch die Saison manövriert und navigiert habt. Ihr seid unheimlich stark aus den Startlöchern geschossen, habt, glaube ich, die ersten 7 oder 8 Partien gewonnen. Dann war es eine ziemliche Achterbahnfahrt, auf Platz 4 abgerutscht. Jetzt die wohl nominell stärksten Mannschaften in Playoff-Serien geschlagen. Wie ist ihm das gelungen, denn euch auf den Punkt wirklich an die Spitze zu führen?
Ich glaube, unser Ziel war von Anfang an klar. Wir wollten Heimrecht haben in den Playoffs, sprich unter die ersten 4 kommen. Das war immer die Marschrichtung. Und danach hat er dann auch die Phasen der Saison quasi bewertet. Hat uns auch ein bisschen runtergeholt vielleicht, als wir am Anfang die 9 Spiele, glaube ich, waren sogar in Serie gewonnen haben. und uns gesagt, dass da kommen noch Gegner, die uns mehr fordern werden, oder es kommen noch andere Zeiten. Und von daher einfach immer wieder uns neu fokussiert auf das Ziel mit dem Heimrecht, was wir dann auch erreicht haben, den vierten Platz, auch wenn dann zum Schluss eigentlich der zweite Platz dann das neue Ziel gewesen war. Aber auch ab dann hat er gesagt, okay, jetzt müssen wir 6 Spiele gewinnen und dann haben wir alles erreicht, wofür wir die letzten Monate gearbeitet haben. Und das haben wir dann zum Schluss gemacht.
Wie tief saß denn bei dir persönlich der Stachel des Abstieges, den du ja letzte Saison miterleben musstest? Was hat das mit dir als Spieler auch gemacht? Es gibt, glaube ich, mehrere Wege, damit umzugehen. Erstmal, wie bist du damit umgegangen? Hast du dich erstmal eingeschlossen oder bist du direkt auf dem Freiplatz und hast gesagt, ab heute nur noch 1000 Würfe pro Tag? Wie war da dein Umgang damit?
Ja, es hat mich natürlich frustriert, gerade wir sind ja auch 2 Jahre in Folge eigentlich abgestiegen, was ja dann auch nochmal was anderes ist, was man jetzt als Spieler nicht so sehr, ist jetzt nicht die schönste Erfahrung, sage ich mal, aber für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass man das, von hier kann es eigentlich nur bergauf gehen, also im sportlichen Erfolg mäßig und dann war ganz klar die Marschrichtung, okay, wir müssen so schnell wie möglich wieder zurück. Und das ist auch nochmal eine ganz andere Art von Motivation, wie man dann in der Saison reingehen kann.
Das ist angesprochen in den Playoffs. Ihr seid den schweren Weg gegangen, seid Vierter geworden nach der Hauptrunde, habt dann gegen Trier gespielt. Das war eine 5-Spiele-Serie jetzt und ich glaube, das war eine Blockbuster-Serie. Du hast es ganz am Anfang gesagt, diese Ausschreitungen, die es in Spiel 1 gab, fangen wir vielleicht damit an. Wie hast du es als Spieler wahrgenommen, was da in Trier passiert ist?
Ja, ich glaube, es kam von beiden Seiten viele Provokationen auch schon während des Spiels. Und das ist dann alles nach dem Schlusspfiff, wo wir das Spiel vielleicht auch für viele doch überraschend gewonnen haben, ist dann alles ein bisschen übergekocht, glaube ich, die Emotionen. Da haben wir uns auch als Team, hätten wir uns vielleicht hier und da ein bisschen cleverer verhalten müssen. Aber trotzdem kam da auch von Trierer Seite einiges an Provokation. Aber das macht ja auch so eine Serie aus am Ende. Deswegen macht's ja auch Spaß. Dann so eine Serie zu spielen. Ich glaube, das hat auch jedem Zuschauer Spaß gemacht. Klar, die Rassismusvorwürfe und sowas, was da jetzt auch im Raum stand, sowas will man natürlich nicht dabei haben. Das geht gar nicht, aber wenn da ein bisschen Feuer drin ist, ist ja eigentlich schon ganz cool auch.
Ihr wart dann sogar 1-2 hinten in dieser Serie. Du hast gesagt, erstes Spiel gewonnen, das zweite dann zu Hause verloren. Dann eine deutliche Niederlage eingesteckt. Wie seid ihr mit der Situation umgegangen? Ihr wart wirklich mit dem Rücken an der Wand und das nicht nur einmal. Ihr wart in Spiel 4 am Rande des Abgrunds und auch in Spiel 5 im letzten Viertel noch deutlich im Hintertreffen.
Ja.
Was hat euch diesen Glauben gegeben, dieses Ding doch noch umzubiegen?
Wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, wir sind gegen Trier, haben wir vor allem den Vorteil, dass wir jünger sind. Wir haben mehr Energie als die. Wir sollten tiefere Energiereserven auch haben. Die haben ja schon ein paar erfahrenere Spieler in ihren Reihen, wo ich mir dann vorstellen kann, dass wirklich jeden zweiten Tag zu spielen auch nicht mehr ganz so angenehm ist. Und da haben wir eigentlich immer unseren Vorteil gesehen. Deswegen haben wir schon von Anfang an gesagt, je länger die Serie geht, desto höher schätzen wir unsere Chancen ein. Und so ist es ja dann auch gekommen. Also die Serie ist 5 Spiele lang gegangen und dann hat man, glaube ich, auch in der ersten Halbzeit im Spiel 5 gesehen, dass da schon vielleicht ein Unterschied war, auch vom Energielevel dann.
Wie hast du dich als junger Hüpfer auf dieses Spiel 5 am Samstag vorbereitet?
Ich habe eigentlich versucht, so ruhig wie möglich da reinzugehen, weil ich war selber noch nie in so einer Situation, muss ich sagen, Spiel 5, wo so viel auch wirklich auf dem Spiel steht. Ist mir schwer gefallen, der Mittagsschlaf, den ich sonst routiniert absolviere, der war nicht ganz so ruhig wie sonst. Aber wenn du dann da auf dem Feld stehst, dann ist ja alles egal. Also die Atmosphäre, das trägt dich dann, die gibt dir dann all die Energie, die du brauchst.
Wir haben gehört, du hast da noch irgendwas geschaut am Samstagabend.
Oh ja, wo habt ihr das denn aufgeschnappt?
Keine Ahnung.
Hat das Jörg erzählt.
Solltest du mittlerweile wissen.
Ja, okay. Ich war mit meinem Kapitän Marco auf dem Zimmer, Marco Völler. Und ich weiß gar nicht mehr, was da. Ich glaube, davor war das DFB-Pokalfinale lief, glaube ich, Samstagabend. Und danach lief eine Doku über die Weltmeister 2014 von unserer Weltmeistertruppe. Die haben wir uns dann noch angeschaut und dann haben wir schon gesagt, okay, Marco, morgen drehen wir unsere eigene Geschichte. Und dann hat sich das so ein bisschen weitergedreht, die Geschichte, und ich weiß auch nur noch, dass ich dann nach dem Spiel vor unserem Bus habe ich dann auch mal hier und da Weltmeister durch das Mikrofon geschrien. Das war dann einfach so ein Ding, was sich da entwickelt hat irgendwie. Ja.
Mega. Und wer hat dich gerettet, wenn es nicht Jonas Matyzek war wie sonst? Nach den großen Feiern? Oder hast du dir den extra nach Trier rüber gebucht?
Ja, jetzt bin ich mir ganz sicher, dass Jörg da seine Finger im Spiel hatte. Weil nur ihm habe ich das wirklich auch unter vier Augen im Vertrauen gesagt. Aber da weiß ich ja jetzt Bescheid, wem ich sowas nicht mehr erzählen sollte.
Ja, wobei Jonas ja auch schon ein Mallorca-Posting heute losgelassen hat.
Das stimmt, ja. Mallorca hatte ich nämlich dann auch vorgeschlagen, dass wir da die Feierlichkeiten vielleicht vorführen. Weil da hat Frankfurt ja auch eine gewisse, da sind wir ja jedes Jahr einmal zum Trainingscamp. Und ich fände, das hätte eine runde Geschichte gegeben, wenn wir einfach da das nochmal beendet hätten. Konnte ich aber bis jetzt leider nicht durchsetzen. Schauen wir mal, wie das noch weitergeht.
Euer Trainer kann da gut Golf spielen. Ich glaube, das gefällt ihm.
Ja. Das war auch immer da war direkt ein großer Golfplatz nebenan. Ich glaube, das hat ihm auch sehr gefallen. gestern hatte ich da alles im Griff. Da musste ich nicht gerettet werden.
Stark. Dann lass uns noch einen letzten Blick nach vorne werfen. Für dich geht's jetzt hoffentlich mit den Skyliners in die erste Liga. Ich kenne deine genaue vertragliche Situation nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass du da Bock drauf hast und dass die Skyliners da auch Bock drauf haben. Wieder gegen Alba zu spielen, wieder gegen Jonas und die ganzen Kollegen von früher, ist schon immer noch was Besonderes, oder? Für dich als Alba-Kind.
Ja, ist was Besonderes. Ich weiß jetzt noch nicht, vertragliche Situation ist jetzt noch nicht geklärt, aber von meiner Seite aus, ich fühle mich hier wohl, gerade auch nach der Saison. Ich habe auf jeden Fall Lust, hier zu bleiben. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ja, ich freue mich unglaublich, wieder gegen die Jungs dann spielen zu können. Wir hätten ja auch diese Saison die Möglichkeit gehabt, vielleicht im Pokal irgendwie aufeinander zu treffen, aber da sind wir leider direkt ausgeschieden. Aber da freue ich mich wieder unfassbar drauf, gerade auch, weil ich in meiner zweiten DBL-Saison, ich glaube, ich habe in meinen ersten beiden Saisons nur eins von den vier Spielen gemacht gegen Alba, also gegen meine Jungs, gegen Jonas und Malte vor allem da drüben. Und da freue ich mich enorm drauf wieder.
Sehr cool. Dafür viel Erfolg und viel Spaß und fürs Finale natürlich auch noch, das jetzt ansteht, gilt noch eine Meisterschaft zu holen. Auch wenn es nur die Liga ist.
Ja, auch okay.
Super, danke dir.
Dankeschön.
So, das also Lorenz Brennecke, der uns ein sehr launiges Interview geliefert hat. Aber der hat natürlich auch gut zu lachen nach dieser Saison. Es war super wild, wir haben schon davon gesprochen, dass Frankfurt in große Probleme kommen könnte, falls es mit dem direkten Wiederaufstieg nicht klappt. Jetzt klappt's. Was bringt das der BBL, Rupi?
Es bringt der BBL einen Traditionsstandort zurück, was Trier genauso gewesen wäre im Übrigen. Einen großen Markt und dann eben auch einfach diese Marke und den Club Frankfurt Skyliners, der eigentlich in die BBL gehört, aus meiner Sicht. Biert, das Gleiche, was ich jetzt sage, trifft in fast gleicher Form auch auf Trier zu, vielleicht nicht mit der jüngeren Liga-Geschichte und vielleicht nicht ganz mit den wirtschaftlichen Voraussetzungen und dem wirtschaftlichen Potenzial, aber da will ich jetzt nicht zu sehr die Abstriche ziehen, aber Frankfurt, ein Verein, der bis vor einigen Jahren eine hervorragende Ausbildung deutscher Spieler hatte, der Europapokalsieger noch war, der eigentlich immer eine gute Rolle mitgespielt hat und dann ziemlich ins Schlingern geraten ist. Vergangene Saison ja das zweite Mal in Folge abgestiegen, nachdem man nach dem ersten Mal noch eine Wildcard erwerben konnte. Und wie man gehört hat, war es auch unheimlich wichtig, dass der Aufstieg direkt wieder gelingt, weil sonst hätte das vielleicht nächstes Jahr noch funktioniert, spätestens danach nicht mehr funktioniert, was Sponsorengelder betrifft, was das ewige Thema einer eigenen Halle in Frankfurt angeht, für das einem natürlich dann komplett die Argumente ausgegangen sind. Ich halte es in den wenigsten Fällen für sinnstiftend, davon zu reden, ja, den tut mal ein Jahr in der zweiten Liga zur Konsolidierung gut. Also ich weiß nicht, wo der Mythos herkommt, der ist in 99% kompletter Schwachsinn und führt eher dazu, dass die Vereine nie wieder hochkommen und in große wirtschaftliche und sportliche Schwierigkeiten geraten. Vielleicht kann man das in Frankfurt mal ein wenig anders sehen, weil ich hatte schon den Eindruck, da ist über die Saison auch ein bisschen in Richtung Zuschauer was gewachsen, eine kleine Euphorie entstanden, dass man gezeigt hat, okay, wir können es doch noch nach Jahren des, nicht Missmanagements wäre übertrieben gesagt, aber nach Jahren, in denen es nicht alles so glatt lief, wie es hätte laufen können und sollen. Und dadurch, dass der Aufstieg jetzt auf eine relativ dramatische Art und Weise gelungen ist, sind die Voraussetzungen geschaffen, dass man sich schon halbwegs solide in der BBL halten könnte.
Ja, zumindest das Gewinnen ist mehr geworden in der Pro A, was natürlich auch den Fans dann größeren Spaß macht. Das ist ganz klar. Robert-Dennis Wucherer hat danach im Interview bei Chris Schmidt dann recht deutliche Worte gefunden in Richtung seines eigenen Vereines, dass es da nicht einfach wäre zu arbeiten und dass er ja auch wüsste, wo es herkommt, dass Frankfurt die letzten Jahre nicht wirklich erfolgreich gewesen ist. Wie stehst du dazu? Was macht man daraus?
Ja, gesagt, da gibt's noch einiges aufzuarbeiten. Das war schon ein vielsagendes Interview nach diesem riesigen Erfolg. Ich glaube, das ist ein Thema, dem man sich annehmen muss und auch wird, denn Dennis Wucherer hat das ja auch im Zusammenhang mit seiner persönlichen Zukunft in Frankfurt gesagt. Ich glaube, das wird ein Thema sein, mit dem man sich in Frankfurt nach dem Finale beschäftigen wird, wenn man nämlich dann in die Planungen ganz konkret steigt für die kommende BBL.
Also es geht unter anderem, wir können ja gleich eine Diskussion einstellen, was womöglich aufzuarbeiten wäre, aber es geht wohl unter anderem auch um die Situation im Trainerstab, dass man da noch zusätzliche Assistenten anstellt.
Okay. Ja, wird sich dann in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch die ein oder andere interessante Situation dazu ergeben. Um da immer up to date zu bleiben, rate ich euch dringend, uns auf Instagram zu folgen, sowohl dem Podcast Pick Post Game als auch Robert, Rupert und Mia. Da kriegt ihr dann immer die neuesten News gedroppt, auch wenn Ruppi mal wieder einen rausdroppt oder Robert, dann teile ich das auch immer gerne. Also von daher folgt uns da gerne rein und dann seid ihr da auf dem neuesten Stand. Apropos neuester Stand, den gibt's nämlich auch bei den MLP Academics aus Heidelberg. Da wollen wir oder dürfen wir nicht über die zweite Liga sprechen. Das ist erstmal die gute Nachricht, die ja schon seit ein paar Wochen feststeht. Eine weitere gute Nachricht ist, dass sie ihren Coach gefunden haben, der, das ist die schlechte Nachricht daran, zumindest für Tübingen, etwas weiter am Neckar entlang. Für die ist das die schlechte Nachricht, denn das ist der Coach, der bei den Tübingern erst vor kurzem für 2 Jahre verlängert hat. Nämlich Danny Jansson ist der neue Coach der MLP Academics aus Heidelberg. Lass uns ganz kurz erst die Situation in Tübingen beleuchten, die ja jetzt nämlich den Weg in die Pro A höchstwahrscheinlich antreten werden müssen, wenn nicht doch noch eine Wildcard zur Verfügung steht und Crailsheim diese Wildcard ablehnt und sie dadurch das Anrecht bekommen, die Wildcard zu nehmen und das nötige Kleingeld haben. Also ihr seht es, ganz viele Wenn und Abers, die sehr, sehr unwahrscheinlich scheinen. Zudem, Ruppi, aktuell in Tübingen, finde ich, so ein bisschen alles weggebrochen, was diesen Verein in den letzten Jahren aufgebaut hat, stark gemacht hat. Also sowohl Jascha Maus, der jüngste GM der BBL vergangene Saison, hat ja schon, ich glaube, im März gesagt, dass er zum Saisonende gehen wird. Der ist weg, der da wirklich auch für vieles stand. Und Danny Jansson, der quasi die sportliche Identität der Tigers war, der auch mit Jascha Maus zusammen den Kader gebaut hat, in den zumindest in der Hauptform, auch der ist jetzt weg. Was macht das? Ist das der freie Fall der Tigers Tübingen?
Das bleibt abzusehen. Also das wäre verfrüht, das so zu sagen, weil es ja nicht zwingend gegeben ist, dass es nur an den zwei Personen hängt. Also die haben ja auch, glaube ich, ganz solide Strukturen im Verein. Sicherlich, das waren maßgebliche Persönlichkeiten. Also gerade Danny Jansson im sportlichen Bereich natürlich herausragend. Unbestritten ein guter Trainer, ein guter Spielentwickler. Von daher, das ist ein harter Schlag. Und ich würde auch nicht drauf verwetten, dass Tübingen sofort wieder den Aufstieg avisiert oder dass sie ihn überhaupt schaffen würden. Also das Budget, mit dem sie da hantiert haben, das war schon absurd niedrig im Vergleich zu den Mitbewerbern. Von daher wird das wahrscheinlich ein Intermezzo geblieben sein in der BBL, aber es ist doch trotzdem eine schöne Sache. Ich meine, wofür machen wir Sport? Wofür sind wir als Verein in der zweiten Liga, dritten Liga, vierten Liga? Und wenn man nur ein Jahr Bundesliga bei rumkommt, dann war es das trotzdem wert und hat ein paar gute Geschichten geliefert. Überraschend Siege, Spieler wie Jevon Jackson, emotionale Momente, eine Mannschaft, die immer zusammengestanden hat. Also das würde ich, dass sie jetzt ein Jahr Bundesliga gespielt haben, wieder absteigen, würde ich gar nicht so negativ sehen. Und ich würde jetzt noch keinen Abgesang anstimmen. Also Tübingen ist wirklich ein Standort, der sich in den vergangenen Jahren wieder sehr solide entwickelt hat, gefestigt hat, der ist stabil. Da muss man sich, glaube ich, keine langfristigen Sorgen drum machen. Und bei der Coaching-Suche sind sie meines Wissens wohl auch schon relativ weit fortgeschritten in Richtung eines deutschen Trainers.
Hast du da Namen für uns?
Keine kommunikablen Namen.
Okay, dann also auch da der Tipp bei Ruppi zu folgen, um da für die neuesten News dann gewappnet zu sein. Schauen wir auf die Heidelberger, was das mit denen macht. Robert, die Heidelberger haben, das haben wir schon im letzten Podcast kurz behandelt, nicht mit Ingo Freier verlängert. Sie haben sich dafür Danny Jansson geholt. Ein Trainer, im ersten Moment muss man sagen, wow, vom Absteiger einen Trainer geholt, der ist schlechter gelandet als ihr letzte Saison. Wie kommt's? Aber ich glaube, dafür hat man dann recht schnell Gegenargumente.
Ja, man kann den Spieß auch einfach umdrehen und sagen, Danny Jansson hat die Tigers in die BBL geführt. Und dass Danny Jansson ein extrem guter Trainer ist, das, glaube ich, steht außer Frage. Und ich glaube, das könnte ein ganz guter Fit sein für Heidelberg, weil das ein Trainer ist, der noch viel Upside hat. Ist ein junger Trainer, der wahrscheinlich auch nicht riesige Teile des Budgets verschlingt, weil, wie man hört, ist bei Jonas Isalo auch noch nicht alles so finanziell geregelt im Zusammenhang mit den Heidelbergern. Also glaube ich, dass das eine ganz gute Lösung sein könnte, um diese Scharte, die man sich in dieser Saison eingefangen hat, ein bisschen auszuwetzen und nächstes Jahr zumindest wieder eine stabile BBL-Saison zu spielen, ein Fundament zu legen für, ja, um ein Jahr drauf vielleicht wieder in Richtung Play-ins, Play-offs anzugreifen, weil ich glaube, dieses Potenzial hat der Standort in Heidelberg.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie sich das alles entwickeln wird. Ich hatte das ja schon mehrfach hier im Podcast gesagt, dass ich Danny Jansson auch einen sehr guten Trainer finde, der eine ganz besondere Spielidee hat, die so in Richtung Alba Berlin geht. Sehr viel Offball, wenig Pick-and-Roll am Ball. Dafür brauchst du natürlich auch die richtigen Spieler. Ruppi, wer hat denn noch Vertrag in Heidelberg aktuell?
Also meines Wissens Marcel Kessen, Elias Lassisi und Paul Zipser, die haben noch Vertrag. Und dann gibt's ja schon den einen oder anderen, nicht No-Brainer, aber Spieler, bei dem es wahrscheinlich naheliegend ist, dass es zu einer Fortführung der Zusammenarbeit kommt. Also da haben wir ja zwei Heidelberger im Team, die langjährig dabei sind, sich mit dem Standort sehr identifizieren. also vermelde hier gar nichts als fix, das kann auch alles in alle möglichen Richtungen gehen, aber sicherlich würde ich die Wahrscheinlichkeit auf über 50% schätzen, dass auch Akim Vargas und Niki Würzner kommende Saison in der einen oder anderen Form weiter dem Kader erhalten bleiben.
Und dann bin ich mir echt mal gespannt, was Danny Jansson daraus macht, wie er seine Spielidee mit noch hochwertigeren, noch qualitativ hochwertigeren Spielern umsetzen kann und wie die dann in der BBL greift. Also bei Alba greift das auf High Level, weil du hast super viele High EQ Spieler. Du brauchst für diesen Spielstil auch Spieler, die das verstehen. Das hat man in Tübingen auch gesehen. Das ist eine lange gewachsene Mannschaft gewesen, die dann irgendwann damit sehr erfolgreich waren und damit aufgestiegen sind in die BBL. Ob und wie das in Heidelberg funktioniert mit Mid-Level-Spielern, also jetzt nicht von Niveau Alba Berlin, da bin ich super gespannt und glaube, dass das funktionieren kann. Also von daher ein extrem interessantes Thema für die Heidelberger da, die jetzt auch voll in die Planung für ihre Off-Season gehen können. Okay, dann lasst uns weitergehen, wenn wir schon in der BBL angekommen sind, dann lasst uns jetzt auch in die BBL reingehen. Wir haben diese Woche keine Big Starting Five für euch hier im Podcast, weil wir die über Social Media gepusht haben, denn die Halbfinals stehen direkt vor der Türe und da wäre es dann doch mit deutlicher zeitlicher Verzögerung gekommen. Entsprechend heute keine Big Starting Five, dafür aber eine Vorschau in Richtung der beiden Halbfinals, was uns erwartet, was wir erwarten dürfen. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Duell zwischen Alba Berlin und den Niners Chemnitz. Ruppi, was erwartest du mal grundsätzlich für eine Serie?
Eine sehr knappe Serie erwarte ich grundsätzlich. Also das ist eine der Serien, die so gekommen ist wie vorab getippt im Bracket. Da habe ich gesagt, Alba gewinnt in 5. Ich neige dazu, an dem Pick festzuhalten. Also das sind Mannschaften, die sich beinahe auf Augenhöhe befinden. Die haben sich während der regulären Saison 2 sehr knappe Spiele geliefert, die jeweils Alba gewonnen hat. Das sind Teams, die in der Spitze sehr, sehr gute Performer haben, aber auch in der Breite ein tiefes Konstrukt haben. Mannschaft mit einer klaren Idee vom Spiel, also die jeweils, wo wirklich eine Handschrift erkennbar ist, wie die Mannschaft spielen will, wie sie spielen soll, und auch Chemnitz eine Mannschaft, die defensiv überragend ist, und mit Alba eine Mannschaft, die wirklich den Rhythmus gefunden hat zu den Playoffs, also die es gegen Bonn tatsächlich sehr, sehr souverän abgeliefert hat, das 3-0. Also ich freue mich sehr, sehr auf die Serie.
Robert, Thema kurzfristige Müdigkeit. Alba geht 3-0 raus, hat fast eine Woche Zeit, sich zu regenerieren, kann auf entspannt erstmal in Richtung Vechta und Chemnitz-Serie gucken. Chemnitz macht es dann in 4, muss also eins mehr gehen, hat länger Stress als Alba. Möglicherweise ein Faktor oder aus deiner Sicht gar nicht?
Zu Beginn der Serie würde ich sagen nicht. Die Niners haben ihr viertes Spiel gegen Vechta am Donnerstag gespielt. Da hast du das ganze Wochenende, du hast den Montag, bevor es dann am Dienstag nach Berlin geht, beziehungsweise sie sind wahrscheinlich schon dort, einen Tag vorher. Aber ich glaube, dass das am Anfang der Serie keinen großen Unterschied macht. Ich glaube auch, dass dieses eine Spiel mehr in der ersten Runde nicht ausschlaggebend sein wird für den finalen Ausgang der Serie. Ich sehe es wie Ruppi. Das ist, glaube ich, die einzige Sache, die an meinem Bracket noch stimmt. Bei der halte ich auch fest, ich glaube, das ist die potenziell engstmögliche Playoff-Serie. So von allen Konstellationen, die da möglich waren, glaube ich, dass das eine der engsten und spannendsten und interessantesten Serien werden können. Ich sehe auch 5 Spiele. Mein Tipp vor Playoff-Beginn, glaube ich, waren die Niners in 5. Ja, generell einfach Spiel 5, glaube ich, hätte was, aber ich glaube, vielleicht ist es auch nicht schlecht, wenn wir die Serie einfach mal starten lassen, denn dieser 2-2-1-Modus, der bringt ja viele Tücken mit sich. Vielleicht gewinnt Alba hier locker 2-mal zu Hause. Zack, steht's 2-0. Dann sprechen wir ganz anders, als wenn die Niners ein Auswärtsspiel mitnehmen. Also das ist wirklich eine offene Serie. Ich hoffe
auf Chemnitz hat ja auch die Tools, um Alba ein bisschen zu verlangsamen in der Offensive. Also sie haben herausragende Defensivakteure, switchfähige Akteure, was ja gegen die Art und Weise, wie Alba spielt, durchaus von Vorteil sein kann. Klatschspieler im eigenen Angriff. Also das ist für mich weit davon entfernt, ein klarer Favoritensieg zu werden.
Ich habe die
Chemnitz
Serie...
Chemnitz bringt auch die Härte mit.
Das kommt dazu.
Diese Härte, die Alba Berlin in dieser Saison nicht immer gut getan hat. Man hat das in der Euroleague oft gesehen, man hat es auch in den Spielen gegen die Bayern gesehen. Wenn das wirklich physisch wird, wenn da wirklich harte Kontakte, vor allem unter dem Korb, stattfinden, dass das dem Alba-Spiel nicht so gut tut. Und da ist Chemnitz ja berühmt-berüchtigt mittlerweile für diese Physis. Auch ein Punkt, der da ganz interessant werden könnte in diesem Aufeinandertreffen.
Ich bin da ein bisschen der Gegenpart von euch. Ich tippe nämlich auf keine deutliche auf keine knappe Serie, sondern eher eine deutliche und eher zugunsten von Alba Berlin. Nicht, weil ich was für die Berliner übrig hätte oder für die Chemnitzer oder gegen die Chemnitzer. Ich sehe die Vorteile bei Alba Berlin deutlich größer als bei den Chemnitzern. Gerade dadurch, dass Kumachi immer besser zum Beispiel ins Laufen kommt, ihn haben die Chemnitzer zumindest in diesem zweiten Spiel in der Regular Season eigentlich kaum verteidigen müssen, weil er nach 3 Minuten runtergeflogen ist. Also da hat man gar keinen wirklichen Vergleich dazu. Das schnelle Spiel von Alba Berlin ist dann möglich, wenn Chemnitz nicht hochprozentig trifft. Und trifft Chemnitz hochprozentig, okay, dann hast du vielleicht eine Chance gegen Alba, dann hart spielen, physisch hart spielen, vorne gut treffen. Okay, verstehe ich. Den Punkt gebe ich euch, aber auf der anderen Seite finde ich, dass dieses Alba-Spiel, das auch nicht so zentralistisch geregelt ist, wo du keinen Elite-Verteidiger unbedingt brauchst, den die Chemnitzer definitiv haben, aber haben sie auch den Spiel-IQ als gesamte Mannschaft, um dieses Alba-System so zu destruktieren oder auseinanderzuspielen, dass du die Stärken von einem Johannes Thiemann, von einem Martin Hermansson, von einem Matt Thomas, von Khalifa Kumachi dann einzeln rausnehmen kannst. Und ich finde, die Albatrosse haben seit dem Saisonende mit dem Einstieg in die Playoffs nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob Chemnitz das matchen kann. Ich würde es mir wirklich wünschen, weil ich würde auch gerne, wie Dembo das neulich bei uns im Podcast gesagt haben, immer 5 Spiele. Er wünscht sich nur 5 Spiele, mache ich auch. Aber ich sehe die Argumentation eher in Richtung Alba Berlin, Gentleman Sweep, vielleicht 3-1 oder so. Lass mich aber, wie gesagt, eines Besseren belehren.
Mit dem klaren Tipp hat ja bei Ulm gegen Würzburg auch schon gut geklappt bei dir. Also.
Ja, richtig, richtig.
Ja, Stucky ist eher so der 3-0-Tipper. Ich glaube, der absolute 3-2-Tipper war ja Patrick Fehmerling, der einfach jede Serie 3-2 getippt hat.
Genau.
Vor Beginn der Playoffs.
Ja, das Ganze gibt's am Dienstag schon. Da geht das Ganze los. Also wenn ihr den Podcast hört, ist er ganz frisch für euch da. Und dann gibt's abends also das Spiel und wir werden alle eines Besseren belehrt. Sehe ich schon kommen. Vor allem, weil du jetzt auch noch ein Matchup hast auf Kevin Yebo mit einem fitten Johannes Thiemann. Und da sehe ich bei Thiemann das bessere Allround-Paket, defensiv wie offensiv. Und du hast halt entweder Richter, der ihn gut verteidigen kann, aber offensiv nicht so gefährlich ist, oder halt Yebo, der aber Thiemann nicht in den Griff bekommen kann, wenn er ein gutes Spiel hat, aber dafür scoren kann. Also auch das vielleicht nochmal so ein Ding, was die Waage zum Kippen bringen kann. Ich bin gespannt einfach. Ich hoffe, dass es eine geile Serie wird. Lass uns rübergehen zur anderen Serie, die, ja, wie wird? Was glaubt ihr, Robert? Wird's spannend?
Saki, was sagen wir jetzt? Wir haben eine Serie mit Beteiligung der Würzburg Baskets. Ich weiß nicht, wie du nochmal die Serie getippt hattest, der Würzburger gegen Ulm.
3-0.
Ich muss aber gestehen, ich
jetzt
auch.
Jetzt ist halt 3-1 ausgegangen.
3-0
aber andersrum, okay, ich nehme sie
aber
an.
Aber andersrum, jetzt schmeißen die den deutschen Meister raus. Spielen jetzt gegen die Bayern ohne Otis Livingston mit massiven Verletzungssorgen. Julius Böhmer hat sich noch verletzt. Ja, die Vorzeichen sind klar. Die Bayern sind der haushohe Favorit. Ja, aber es ist Basketball. 3 Euro ins Phrasenstein. Wir starten bei 0-0. Und auch die Bayern müssen diese Würzburger Mannschaft, egal ob mit oder ohne Livingston, 3-mal schlagen. Aber sie sind der haushohe Favorit.
Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir fragen mal nach bei den Würzburgern, wie die aktuelle Zeit so erlebt wird. Von Steffen Liebler, der mittlerweile 13 Jahre dort ist, als Geschäftsführer der Würzburger, schon alles miterlebt hat, von den höchsten Hochs bis zu den tiefsten Tiefs. Und jetzt erlebt er gerade eines der höchsten Hochs mal wieder. Und das muss sich fantastisch anfühlen. Wir hören mal nach, wie es ihm aktuell damit geht und wie er die Serie gegen die Bayern natürlich auch sieht und wie die Zukunft der Würzburg Baskets aussieht. Vielleicht ja in den Farben der Champions League. Steffen, gab es in deiner Karriere schon mal eine bessere Zeit als Manager einer Basketballmannschaft als aktuell?
Boah, schwer zu sagen. Also ich bin jetzt auch schon doch schon einige Jahre dabei und habe ja auch schon ein oder zwei Erfolge zum Glück auch feiern dürfen, aber auch ein paar schwere Zeiten durchlitten. Aber jetzt derzeit ist es, glaube ich, schon eine einmalige Sache, die man auch mit dem ganzen Wissen der letzten Jahre dann nochmal umso mehr genießen kann. Deswegen, also ist schon ein absolutes Highlight, auch für mich.
Also, dass ihr die Ulmer besiegt habt an sich, fand ich gar nicht so überraschend.
Ich schon.
Die Art und Weise, wie ihr sie besiegt habt, fand ich unfassbar. Nach der Verletzung von Otis Livingston, nach dem Ergebnis in Spiel 2, dann beide Heimspiele zu gewinnen und verdient weiterzukommen. Was ist denn passiert in der Mannschaft nach der Verletzung von Otis?
Also das frage ich mich auch immer noch im Nachhinein. Ne? Also ich glaube, wir haben uns irgendwie jeden Gegner gewünscht, außer Ulm. Dreimal in der Saison schon gegen Ulm verloren. Es sind jetzt nicht die besten Vorzeichen. Ne? Und dann hat man aber auch irgendwie nichts zu verlieren. Und ich meine, mit diesem Spiel 1, irgendwie hat da bei mir schon was, auch bei uns oder bei uns allen so ein bisschen was drin geschlummert. Ey, warum eigentlich nicht? Das kann man irgendwie klauen. Aber dann, also mit dem zweiten war das ja wirklich dann eine Ernüchterung ohne Ende, damit eine 30-Punkte-Klatsche zu bekommen. Okay, auch mit dem Wissen, dass der Sascha schon ein bisschen gehaushaltet hat mit dem Personal, um ein bisschen Kräfte zu sparen. Aber was es dann für eine Änderung auch vom Basketballerischen her war bei den beiden Heimspielen, das war auch für mich also irgendwie jetzt noch unbegreiflich. Ne? Also im Spiel 2 war es doch gefühlt, dass der Isaiah und der Darius so ein bisschen den jetzt will ich den gar nicht so nahe treten, so ein bisschen den Otis imitieren wollten und sagen müssen, so jetzt mache ich das genauso, wie der Otis das jetzt die ganze Zeit gemacht hat. Ne? Aber dann in den zwei Heimspielen haben sie irgendwie ihre eigene Identität gefunden und haben das Ruder irgendwie dann übernommen. Und dann ist es, glaube ich, einfach so ein bisschen alles zusammengewachsen. Dann mit dem Hype in der Halle ist viel zusammengekommen. Die Defensivleistung waren unglaublich. Also gegen eins der besten Offensivteams der Liga, die so niedrig im Niedrigscoring zu halten. Also das ist eine Wahnsinnsleistung. Da ist aber ja jeder irgendwie zusammengerückt. Aber wie wir es gewonnen haben, frage ich mich manchmal immer noch im Nachhinein auch.
Aber ist diese Ja-Warum-Eigentlich-Nicht-Einstellung genau die Einstellung, die euch diese Saison auszeichnet?
Kann man so ein bisschen, glaube ich, schon. Ne? Also wir haben ja einige Spiele schon so in Crailsheim waren wir kurz vor Schluss mit 8 Punkte hinten, in Tübingen waren wir aussichtslos hinten schon verloren, ne? Und irgendwie kämpfen wir uns, haben wir so ein Gewinnergehen dieses Jahr und drehen auch die teilweise unmöglichen Spiele, weil die Mannschaft weiß, man ist zu allem irgendwie wie fähig. Und natürlich hilft natürlich auch, dass wir so ein bisschen allgemein, glaube ich, nicht so auf dem Schirm von allen waren das ganze Jahr über erstmal, ne? Also klar, je länger die Saison gedauert hat und je länger wir uns dann auch oben in der Tabelle festgesetzt haben, desto ernster wurden wir auch genommen. Aber so ganz, ganz am Anfang, glaube ich, da hat ja jetzt niemand gedacht, boah, Würzburg holt Otis Livingston, die wollen ja dieses Jahr durchstarten. Die Vorgeschichte vom Otis kennt man ja, die war jetzt auch nicht so super, super erfolgreich. Das ist dann, der Sascha schafft es halt, das hat er die letzten Jahre auch schon geschafft, der schafft es, die Jungs und das Team über die Saison besser zu machen, und zwar spürbar besser. Ich erinnere mich an die allererste Saison mit dem Sascha. Wir haben 6 Spiele in Folge, glaube ich, verloren. Haben dann ja 1 mit Dusel gegen Bamberg damals gewonnen und dann gewinnen wir die nächsten 9 von 10, weil die Jungs dann einfach besser wurden. Und ich glaube, das zeichnet den Sascha so ein bisschen auf, dass der einfach den Kader zu einer Mannschaft entwickelt und dann in dem Fall jetzt positiv überrascht.
Erkennst du einen Unterschied zwischen den letzten Jahren, wo Sascha Filipowski noch nicht da war, und den Jahren jetzt, wie die Mannschaft zusammenarbeitet, wie die Mannschaft zusammen ja untereinander auch ist, im Training oder auch off the court? Siehst du da Unterschiede?
Na, ich sag mal, auch die Jahre davor, wenn wir eins gelernt haben über die Jahre, ist es, dass Charakter und Charaktere beim Recruiting für uns extrem wichtige wichtigen Standpunkt erhalten. Das ist aber jetzt keine Erfindung vom Sascha oder vom Crescio. Das hat der Dennis und das haben auch die Trainer vorher ähnlich gemacht. Ne? Aber ich glaube, was mir so auffällt, ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Der Sascha ist eine absolute Führungspersönlichkeit. Es gibt bei uns keinen, also erstens, weil wir keinen haben, aber es gibt bei uns keinen Superstar-Bonus oder irgendwas. Der nimmt jeden gleich hart dran, ne, und lobt auch gleich. Also ist dann egal, ob das der 18-jährige Jugendspieler ist oder dann eben dann der Otis oder der Zack oder wer auch immer. Die werden alle gleich angeschissen, wenn sie Scheiße bauen. Und genauso aber werden sie auch motiviert, die Jungen und die Alten. Da kennt der keinen Unterschied und ist, wenn es mal irgendwie auch hart auf hart kommt, dann gibt es sofort das Vier-Augen-Gespräch. Der ist da sehr, sehr direkt. Das ist auch ein Trainer, der sehr direkt die Strafen durchsetzt und nicht nur androht, wenn es welche gibt. Ne? Also das, der scheint wirklich die Mischung aus Motivation, Lob und Tadel und gefunden zu haben und ist eine absolute Respektsperson. Also ich habe das so noch nicht erlebt, dass eine Mannschaft dermaßen hinter dem Trainer steht. Es gibt immer wieder mal, was ja auch völlig normal ist, oh, der Trainer hier und da und ach Gott, ne? Und aber gefühlt bei ihm nicht. Und also ich glaube, diese Führungsqualität ist, macht da den Unterschied.
Er ist ja auch jemand, der abseits des Parketts eine unheimliche Führungsrolle einnimmt, da praktisch auch so ein Lebenslehrer sein kann in gewisser Hinsicht. Und hat auch unheimlich tolle Gleichnisse. Ich habe das in einem Artikel schon mal aufgeschrieben, habe es hier an der Stelle schon mal erzählt. Da gibt's echt witzige Sachen dabei. Was ist so dein Favorit von seinen Gleichnissen, die er manchmal benutzt, um da auch Teamprozesse zu beschreiben?
Ja, mein Büro ist ja direkt neben dem Videoraum, ne? Und das ist so eine Riege, die da eingezogen wurde, also sehr, sehr hellhörig. Und erstmal macht er immer 4 Minuten Atemübungen. Dann ist da eine Ruhe, dann mache ich mein Handy leise, ich höre auf der Tastatur um zu tippen, damit ich die nicht störe. Dann atmen die erstmal 4 Minuten da drüben, ne? Nur als kleines Beispiel, ne? Aber die Geschichte, die ich auch schon mal erzählt habe, war ja damals schon im Videocall, das war ja noch während Corona-Zeit, ich nenne es mal, wenn man es so schimpfen möchte, Vorstellungsinterview. Da habe ich ja gefragt, sag mal, hört sich alles super an, du warst in Monaco, du warst in Bandirma, du warst bei Partizan, was willst du jetzt in Würzburg, ne? Und dann hat er nur immer gesagt, Steffen, when you're young, you want a girl with nice teeth and nice ass. And when you're old and experienced, you want to have your best friend. And I want to have a best friend. I want to have a good situation. Und dann, da musste ich mir schon sagen, was ist denn das jetzt für eine Story, ne? Aber das, er hat eingeleuchtet. Er hat schon alles erlebt, ne? Euroleague und das ganze Drama und den Druck. Und der war mehr auf der Suche. Er will arbeiten, will eine gute Situation, will was aufbauen und will so ein positiver Energietyp, ne? Der braucht ein cooles Umfeld, was funktioniert. Der will Menschen um sich rund haben, wo er sich wohlfühlt. Und das bekommt bei uns, der fühlt sich hier sehr, sehr wohl, ist auch selber umtriebig, ne, lernt eigene Leute in seinem Haus kennengelernt, lädt zum Essen ein und so weiter, also gar nicht nur Basketball, ne? Da ist einfach der ein sehr sozialfähiger Mensch. Aber wie gesagt, und wenn es ums Basketball geht, ist er natürlich dann so, wie man sich, ich nenne es mal im Basketball schon Jugo-Trainer vorstellt, dann ist er knallhart, ne? In der Halle wird nicht viel gelacht.
Naja, aber wenn die Mannschaft so hinter ihm steht, ihr habt ihn langfristig gebunden, ist das sicher auch ein Effekt, der sich auf den Kader auswirkt. Zack Seljaas, beispielsweise euer absoluten Topspieler, habt ihr ja auch schon zu einem Verbleib überzeugen können. Kann das so ein Weg sein, die Spieler vielleicht auch trotz vermeintlich besserer Angebote in Würzburg zu halten, weil sie eben so hinter dem Trainer stehen?
Also das hat natürlich ganz sicher mit dem Trainer zu tun und er hat ja auch jetzt die Jahre bewiesen, dass, also ich meine, wenn wir was nicht können, ist mit großen Gehältern locken, ne? Wir müssen ja den Spielern irgendwas aufzeigen und ich denke, dass der Sascha die Spielerentwicklung die letzten Jahre ganz klar aufgezeigt hat und dass die halt dann vielleicht dann irgendwann mal nach uns dann da das große Geld hoffentlich verdienen, ne? Also jetzt der Cameron Hunt, wie gesagt, der kam jetzt bei uns aus der Pro B und hat jetzt ja doch einen recht ordentlichen Vertrag in Dijon letztes Jahr gehabt. Der Stanley Whittaker war, wie wir alle wissen, in Karlsruhe zweite Liga und hat dann eine Breakout-Season gehabt und ist jetzt bei einem, erst nach Sassari und jetzt in Russland und hat dort hochdotiert unterschrieben. Wie gesagt, der Otis ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und nicht irgendwie ein Rookie, das ist ja auch seine Breakout-Season. Und hat seinen Marktwert deutlich gesteigert. Und ich glaube, dass hoffentlich oder dass auch manche Agenten und auch Spieler verstehen, mach den Schritt in Würzburg, ne? Entwickel dich da zu einem sehr guten Spieler und dann irgendwann ein bisschen längerfristig zu denken und jetzt nicht nur das nächstbeste Geldangebot da mitzunehmen, sondern einfach mal so ein bisschen seine Karriere da im Blick zu haben und dann irgendwann später vielleicht die ganz große Kohle zu verdienen und nicht jetzt eben nur auf das schnelle kleine Geld oder schnelle Solala-Geld aus zu sein. Also da, glaube ich, haben wir mit dem Sascha oder wie allgemein einen ganz guten Ruf, was die letzten Jahre gezeigt hat und hoffentlich natürlich, dass wir die Entwicklung so auch weitergehen können. Aber sicherlich, so ein Sekt wäre, glaube ich, nicht geblieben, hätten wir den Sascha nicht für unseren Verbleib überzeugen können. Ich glaube, so ehrlich muss man auch dann ganz klar sein, ja.
Zusätzliches Asset, das ihr ab der kommenden Saison liefern könnt, ist, dass ihr in der Basketball Champions League spielt. Ihr seid unter den Top 4 in Deutschland, 2 Euroleague-Teams. Danach kommen Chemnitz und ihr, die beide in die Champions League wollen. Wie weit seid ihr da in der Planung? Ist das für euch schon sicher, dass ihr das auch finanziert bekommt? Wie sind da die Ideen in Richtung kommende Saison?
Also wir sind in der Vorbereitung, beschäftigen uns natürlich intensiv mit dem Thema. Natürlich, wenn der Sascha was anpackt, will er es richtig machen. Und natürlich ist es für uns auch nochmal ein großer Sprung, da die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit eben das Trainerteam und die Mannschaft sich voll und ganz und bestens dann auch darauf konzentrieren können. Doppelbelastung, tieferer Kader. Ich meine, wir sehen gerade, was mit unserem Kader gerade passiert, der ja sehr, sehr dünn ist. Da sind wir dieses Jahr auch sehr viel Risiko gegangen. Da gibt es schon noch einige Hürden zu nehmen, um da die Voraussetzungen zu schaffen. Aber wir sind da im Austausch, im Prozess und versuchen natürlich, das so gut wie möglich vorzubereiten. Und dann wollen wir gemeinsam mit dem Trainer eine Entscheidung treffen, ob wir das Abenteuer Europa wahrnehmen oder nicht. Da gibt es noch einiges an Hausaufgaben zu tun. Aber das ist jetzt quasi parallel zu den Playoffs genau die intensiven Sachen, die im Hintergrund passieren. Aber von meiner Seite, wenn man schon mal die Chance hat, Champions League zu spielen, dann will ich sie jetzt, aber das ist jetzt ganz meine persönliche Meinung, im Idealfall natürlich nutzen, aber das werden wir gemeinsam sowas bei allen großen Entscheidungen machen, erörtern und entscheiden und dann schauen, dass wir uns auch, wenn wir das da teilnehmen, auch ordentlich präsentieren können.
Ist ja auch ein super Argument für Sponsoren. Ich erinnere mich so, vor ungefähr einem Jahr habt ihr einen Aufruf gestartet, relativ emotional an die Sponsoren, dass ihr mehr Unterstützung braucht, sonst könnte es das wirklich gewesen sein für den Standort Würzburg. Jetzt ein Jahr später seid ihr im Halbfinale auf dem besten Weg in die Champions League und es deutet sich ja auch etwas in puncto eines größeren Sponsorings an, wenn man das richtig versteht, ne?
Ja, also die Entwicklung, klar, Gewinn hilft. Die Gespräche sind natürlich angenehmer. Vor 2 Jahren haben wir noch die Gespräche immer gehabt, ja, was machen wir denn für den Fall, dass ihr runtergeht, ne? Wie passt sich dann an? Und jetzt reden wir nur noch über Prämien und Bonisysteme und europäischer Wettbewerb bei den Sponsorengesprächen. Das hilft natürlich enorm. Und ich glaube, es haben sich extrem viele Leute im Hintergrund ein Herz genommen, haben sich engagiert. Unser Partnernetzwerk selber hat sich mit engagiert und geholfen, um eben diese Hürde, die wir damals hatten, das war ja damals 1,5 Millionen, haben wir ja auch verkündet, dass uns fehlt, um das auf einem ordentlichen Niveau weitermachen zu können. Da war es ja wirklich auch an der Grenze, aber da haben sich wirklich die Resonanz und die Hilfsbereitschaft war da sehr groß. Und haben jetzt auch wirklich mit unseren großen Partnern alle auch langfristig verlängert für 3 Jahre Minimum. Und haben jetzt auch mal das, was wir brauchen, Planungssicherheit. Die letzten Jahre war das ja einfach von Jahr zu Jahr geplant, was ja irgendwann auch ein bisschen Selbstmord ist. Das kann nicht jedes Jahr sein, dass wir so Glück haben beim Recruiting. Wir müssen auch mal längerfristige Verträge eben abschließen können. Und das sind wir jetzt auf einem deutlich besseren Weg unterwegs, haben auch einen größeren Partner gefunden. Da wird auch dann wahrscheinlich auch im Juni noch ein bisschen dann da was dann offizieller werden und ich denke, die Entwicklung es geht eindeutig in die richtige Richtung bei uns, ja.
Ein Fakt, der auch die Entwicklung betrifft, ist sicherlich auch die neue Halle, die ja schon ewig Thema ist in Würzburg. Gibt es da irgendwas Neues, vielleicht auch jetzt mit Hintergrund Europa?
Ja, noch nichts konkret Neues. Ne? Das ist hier schon das schwere Thema. Ich erzähle auch mal gerne die Geschichte. Ich weiß, ich war mal 2012 bei einem Kickoff-Meeting, gab es ja damals noch in Bamberg, wo da die Mannschaften vorgestellt wurden und die Medienvertreter und so weiter. Und dann habe ich gesagt, 2016 wollen wir in der neuen Arena spielen. Das ne, werden wir packen. Naja, das leicht verschätzt. wir sind auch da dran, ja, die Stadt weiß um die Wichtigkeit, weiß auch um die Fristen. Aber wie gesagt, da geht es ja nicht immer nur um Basketball, da geht es ja wirklich auch um die Stadt als Wirtschaftsfaktor, als Standortfaktor. Und auch da sind wir, glaube ich, mit den richtigen Menschen im Hintergrund im Gespräch, die sich da engagieren. Es ist ja am Ende des Tages sind wir, glaube ich, weiter als viele denken, weil im Hintergrund die Arbeit schon gemacht ist, weil wenn Corona nicht gekommen wäre oder nur ein, zwei Monate später, hätten wir es wahrscheinlich wirklich schon gehabt. Wir hatten ja dann auch einen Investor aus den USA, der da mit rein wollte. Und wäre Corona nicht gekommen, dann hätte es auch alles eigentlich gut funktioniert. Da ist natürlich dann mit Corona damals alles komplett auf Eis gelegt worden und dann kam ja auch die Preisexplosion und Kostenexplosion und alles Mögliche, was es nochmal schwieriger gemacht hat. Aber dennoch arbeiten wir daran mit den richtigen Leuten im Hintergrund und wissen auch alle um die Wichtigkeit und die Dringlichkeit. Und ich bin da weiter vorsichtig positiv, dass wir das hinbekommen werden. Aber jetzt konkret was zu sagen, wir stehen kurz davor, wäre jetzt gelogen, aber ich denke trotzdem, dass wir das bis 2029 hinbekommen werden.
Ja, wo ihr dann auch die Regularien damit quasi dann erfüllen müsst. Aber was natürlich eine total kurze Zeit ist für den Bau einer großen Arena.
Absolut.
Die Fans bei euch mit Choreo auch schon ab und zu in der Saison, wo ich dort war zum Kommentieren, neue Halle jetzt und so weiter, also da stehen wirklich alle dahinter und kämpfen für das gleiche Ziel, um diesen Erfolg, den ihr aktuell habt, dann einfach auch verlängern zu können. Es ist immer schwierig im Sport, du kannst nichts wirklich planen, aber es gibt zumindest Faktoren, die Wahrscheinlichkeit erhöhen können, langfristig erfolgreich zu sein. Wenn wir jetzt noch zum Abschluss kurz aufs Kurzfristige schauen, jetzt steht erstmal ein Halbfinale noch an gegen die Bayern. Es rechnet euch wieder keiner eine Chance aus. Wie stehen bei dir aktuell da die Gedanken?
Naja, ehrlich gesagt, einfach genießen. Ne? Wie oft hat man das? Wir waren vor zwei Jahren, war ich im Dezember irgendwann, waren wir auf Platz 18 gestanden und wussten nicht, wie es überhaupt weitergeht. Jetzt stehen wir unter den besten vier Mannschaften und präsentieren uns dieses Jahr, glaube ich, wirklich hervorragend als Team. Ich freue mich total auf die Serie. Natürlich ist so ein kleiner Wehmutstropfen dabei. Ne? Was wäre, wenn Otis mit dabei wäre? Ich glaube, dann wer weiß, ob wir da auch so ein bisschen die Bayern richtig hätten ärgern können. Aber am Ende des Tages, wir haben nichts zu verlieren, der Druck ist sicherlich auf unserer Seite. Die Mannschaft funktioniert, kämpfen werden wir bis zum geht nicht mehr, das ist egal, wie viel stehen wird. Wir werden da einfach alles in die Waagschale werfen, wohl wissend, dass wir natürlich der haushohe Underdog sind. Aber ich glaube, wir können gar nicht mehr verlieren im Sinne, was jetzt dieses Jahr da passiert ist. Deswegen schauen wir mal, vielleicht haben wir ja mal einen guten Tag von draußen und die Bayern strugglen ein bisschen von draußen, wer weiß, und dann werden sie vielleicht auch mal nervöser. Man darf ja ein bisschen im Hintergrund träumen, aber natürlich bin ich auch realistisch, dass es eine extrem schwere Aufgabe wird, die drei Spiele. Vor allem mit dem dünnen Kader, mit dem Juli ist es auch noch mit der ärgerlichen Nachricht. Also die Situation wird nicht besser gerade von der Kaderdicke.
Dennoch, ich glaub, warum Robert, eigentlich du hast noch nicht? Eine letzte Abfrage, oder?
Ja, Felix Hoffmann hat sich vorher eben noch bei uns gemeldet, denn er hat einen riesigen Erfolg erzielt. Er ist in unserer Big Euroleague Fantasy Liga auf Platz 9 gekommen und hat daher von allen BBL-Profis mit Abstand die beste Performance hingelegt. Ja, Anschlussbeschäftigung als internationaler Sportdirektor, Scout, was auch immer. Vielleicht hast du da was im Angebot.
Ja, das ist ganz schlimm, wenn der Felix solche Erfolge feiert, das wird er uns alle wissen lassen, und zwar regelmäßig. Den muss man ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, dann wo man den dann irgendwo besiegt, weil das wird schwer zu ertragen sein.
Super, dann liebe Grüße und ganz viel Erfolg für die Serie gegen München.
Ich danke euch.
Danke für deine Zeit.
Danke, ciao.
Das also Steffen Liebler. Ruppi, ich finde das, er schwebt einfach so ein bisschen auf Wolke 7 und das finde ich genau richtig in diesem Augenblick. Du musst einfach das auch mal mitnehmen, auch mal genießen, wenn es so gut läuft. Und natürlich wollen die immer gewinnen, die sind sich aber ihrer Rolle auch bewusst und übertreiben das auch nicht, dass sie irgendwie sagen, jetzt holen wir uns die Bayern oder was. Aber nie dabei vergessen, dass sie competitive sind so.
Na, wir haben ja gehört, wo sie herkommen. Vor zwei Jahren 18. Vor einem Jahr die Finanzsorgen. jetzt sind sie im BBL-Halbfinale gegen den FC Bayern. Also was anderes, wenn man das nicht genießen kann, dann hat man irgendwelche Probleme. Und da finde ich es völlig in Ordnung, einfach auch sich zu freuen, einen Strich drunter zu machen, zu sagen, egal was ist, das ist eine geile Saison gewesen. Was ja nicht bedeutet, dass man jetzt abschenkt. Das ist ja eine absurde Vorstellung, dass jetzt da ein Profispieler auf das Parkett im BMW-Park geht und sagt, ja, jetzt haben wir unser Ziel erreicht, jetzt lassen wir uns hier dreimal mit 50 abschlachten und dann haben wir Urlaub. Das wird ja nicht passieren. Ich glaube, es spielt sich eher etwas befreiter auf und Sascha Filipowski wird die Top einstellen, da kannst du sicher sein.
100%. Auch gegen Ulm hat man das ja schon gesehen. Mastermind, wie er die Prozesse verändert hat, wie er die Rollen verändert hat nach diesem Spiel 1. In Spiel 2 hat das noch geruckelt, aber ab Spiel 3 waren die Rollen dann klar, die Spieler übernehmen mussten, die er dann nochmal auspolstern musste, als sich dann Böhmer verletzt hat. Also wirklich, deswegen sage ich Mastermind. Gibt es denn irgendwo einen kleinen Ansatzpunkt, wo du sagst, so könnten die Würzburger mal erstmal ein Spiel holen gegen die Münchner oder vielleicht auch mal zwei?
Also die kurze Antwort wäre jetzt nein gewesen. Das wäre aber Quatsch. Also natürlich gibt es den Ansatzpunkt. Es gibt mehrere Ansatzpunkte. Ludwigsburg hat es ja vorgemacht. Also man muss heiß laufen. Würzburg hat mit Javon Best den besten Verteidiger der Liga, der vielleicht seine Matchups so zur Verzweiflung bringen kann, dass die Bayern nicht in den Rhythmus kommen. Wenn ein Darius Perry irgendwie Feuer fängt, geht vielleicht irgendwas in die Richtung Isaiah Washington-mäßig. Und was vielleicht noch ein Ansatzpunkt ist, wenn die Bayern mal wieder sich selber ein Bein stellen, indem sie nicht wirklich ins Spiel kommen, ein bisschen schlampig spielen, nicht so verteidigen, wie sie es eigentlich drauf haben, dann glaube ich, ist schon was drin, wenn alles zusammenkommt. Also warum eigentlich nicht, haben wir die Folge hier überschrieben. Also ja, warum eigentlich nicht, sollen die Würzburger nicht auch noch ein Spiel gegen die Bayern gewinnen? Und warum eigentlich nicht, schauen wir dann, was mal los ist. Aber klar, nüchtern betrachtet, ist es eine 3-0-Serie.
Breite gegen dünn, oder?
Breite gegen Robert. Dünn, Spitze gegen dünn, also...
Naja, auch. Also nicht nur Breite, die Bayern sind, was die Kader angeht, mindestens doppelt so breit, auch wenn es da ein paar Verletzungssorgen gibt, aber auch in der Spitze. Es gibt wahrscheinlich keine Position, wo die Bayern individuell nicht besser besetzt sind. Also wir können bei Serge Ibaka anfangen und bei den Weltmeistern aufhören. Also die Vorzeichen sind klar, aber abwarten. Auch hier schauen wir uns die ersten beiden Spiele jetzt mal an.
Gehen wir nächste Woche, wenn wir schon am Dienstag wieder erscheinen, wie sonst auch immer, mit zwei Finalisten rein in die nächste Sendung oder nicht? Was ist euer Tipp? Nein, beide schütteln den Kopf.
Wir haben ja 5 Spiele getippt, Stucky.
Ja, geht ihr dann mit einem Finalisten rein?
Ja.
Okay. Okay, gut, sehr gut. Eins konnten wir Steffen Liebler nicht antun, deswegen machen wir das jetzt. Hier ist für euch der Tipico-Tipp der Woche.
Der Tipico-Tipp der Woche.
So, Robert, hau mal raus. Weshalb konnten wir das Steffen Liebler nicht antun?
Ja, weil wir es uns tatsächlich trauen, gegen die Würzburg Baskets zu tippen. Wir wollen unseren Lauf ein bisschen fortführen. Wir haben die letzten beiden oder sogar die letzten 3 Tipico-Tipps der Woche gewonnen und haben uns daher jetzt für den Sieg des FC Bayern Basketball gegen Würzburg entschieden und zwar mit einer Differenz von mindestens 13 Punkten in Spiel Nummer 1 in München. Das ist unser Tipp für das erste Halbfinale.
Die Ausführungen dazu habt ihr ja gehört, warum, wie, wo, was. Entsprechend war das unser Tipico-Tipp der Woche.
18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
So viel also zu unserem kleinen Werbeblock. Und damit kommen wir dann zum Schluss unserer Sendung noch zum Big Spotlight. Hier ist es für euch.
Das Big Spotlight.
So, Big Spotlight. Und dieses Mal geht's bei uns um das Adidas Next Generation Tournament. Wir hatten die Ehre, von der Euroleague eingeladen zu werden auf die Fanmeile ins Kraftwerk, was ziemlich cool war. Mega Location mit 3x3 Court, mit 5 gegen 5 Court, mit Dunking Möglichkeiten, mit allem möglichen, was da geboten wurde von den ganzen Sponsoren der Euroleague. Also ein sehr cooles Event, was es dort gegeben hat, plus eben großer Bühne mit Podcast-Vorrichtung, auf der wir mit einem Spielerberater sprechen konnten, nämlich mit Milan Nikolic, und mit ihm haben wir gesprochen über die über das Adidas Next Generation Tournament, über die deutschen Spieler, die sich dort präsentiert haben, und auch über die deutschen Mannschaften. Es wird ein bisschen anstrengend zu hören sein, und das liegt weder an uns drei noch an Milan, sondern es liegt einfach an einem Surrounding dort. Es war sehr laute Musik außenrum, aber ich glaube, man versteht trotzdem sehr gut, was wir besprechen. Es hat großen Spaß gemacht. Ich fand, das war ein echter Deep Dive in den Jugendbasketball, wo da Deutschland aktuell steht. Und deshalb dürfen wir euch jetzt wünschen, viel Spaß beim Interview und bei unserem Big Spotlight. Milan, das Adidas Next Generation Tournament ist frisch vorbei. Die Finals waren grandios. Wer waren die Spieler, die dir am besten gefallen haben, wenn du so eine Top 3 aufzählen müsstest? Erstmal ohne deutsche Brille und später noch mit deutscher Brille natürlich.
Ja, ich glaube, Nolan Traoré, der da ankam, mit einem entsprechend großen Hype, als jemand, der schon wirklich im Profibasketball auch zuletzt gespielt hat in den französischen Playoffs. Ich denke, der hat ein sehr ordentliches Turnier gespielt. Ich glaube, das auch Egor Demin, eigentlich jetzt in Anführungsstrichen zweite Geige in diesem Realteam, für mich vielleicht sogar der beste Spieler im Turnier war, einfach von dem, was er konstant gezeigt hat. Und ich persönlich bin ein großer Fan von Nathan Suliman, ein 2009er von Ernst Sepp. Wenn man guckt, wie der sich bewegt, wenn man eine Analogie herstellt zu den Jungs, die bei uns in Deutschland im ähnlichen Alter rumlaufen, ist schon ordentlich, muss man so zu sagen.
Ja, lass uns kurz bei Traoré bleiben. Der hat ja am Samstag, meine ich, war es, neues Rekordspiel aufgelegt für ANGT-Verhältnis, 45 gedroppt. Ist das normal auf diesem Level oder ist das da auch schon wirklich eine ganz außergewöhnliche Leistung, auch wenn es noch Jugendbasketball ist?
Du, ich glaube, man muss 45 auf jedem Level erstmal hinbekommen, vor allem mit dem Wurfboden. Ich glaube, der ist mit 14,22 aus dem Spiel rausgegangen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist 66%, wenn ich jetzt nicht komplett kaputt bin. 13 von 15 Freiwürfen. Das ist, das musst du erstmal hinbekommen. Vor allen Dingen gegen so eine Mannschaft wie Barcelona. Die ist athletisch, die ist groß. Man sieht halt, dass er schon Herrenbasketball spielt, dass er entsprechend, dass das Spiel langsamer für ihn ist. Und ich glaube, das spielt eine sehr große Rolle auf dem Niveau. Das sieht man bei all den Jungs, glaube ich, die Herrenbasketballerfahrung gesammelt haben.
Du hast gerade angesprochen, die Vergleiche zum deutschen Basketball, zu deutschen Spielern in dem Alter, sicherlich physisch zum Großteil unterlegen sind, gerade den Franzosen gegenüber. Jetzt gibt es einen Spieler, der es auch ins All-Tournament-Team geschafft hat, der da mithalten konnte mit Jack Cahill. Wie würdest du Jacks Performance dieses Wochenende einordnen?
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen... Ich fand's ordentlich. Wer ihn dieses Jahr gesehen hat in der Nationalmannschaft, in der Pro A, glaube ich, weiß, zu was er eigentlich fähig ist. Ich glaube, er ist auch einfach müde. Es war eine lange Saison mit viel Reisereien, vielen Events, zu denen er auch eingeladen wurde. Ich glaube, alles in allem 5 Tage Training mit einer neuen Mannschaft. Die Jungs kennen ihn nicht, er soll den Point Guard spielen. Das ist, ich glaube, für jeden, der mal gespielt hat, ist das nicht das Einfachste. Aber alles in allem, glaube ich, eben wie ich ähnlich bei Traoré meinte, dieses Jahr Herrenbasketball, was er bei Fechter in der Pro A erhalten hat, dieses BBL-Training, was er erhalten hat, hat ihm halt einfach geholfen, um sich schneller zu adaptieren. Und ich glaube, alles in allem war das eine ordentliche Leistung, die dann entsprechend auch mit diesem All-Tournament-Team entlohnt wurde.
Es gab noch 2 andere deutsche Spieler, die jeweils bei ausländischen Mannschaften gespielt haben, Declan Duru und Mateo Grujicic. Was kannst du zu denen sagen? Wie war für die das Turnier? In welchem Entwicklungszustand befinden die sich? Sind bei Real Madrid und FC Barcelona?
Gut, bei Declan muss man natürlich so sehen, es ist halt ein super talentiertes Team. Er ist ein Jahr jünger, spielt auf einer Position, er hat zwei sehr dominante Ballspieler vor sich, das heißt, er hat eine bestimmte Rolle, die er zu erfüllen hat. Ich glaube, er hat das mit von der Intensität her ein paar Aktionen offensiv. Ich glaube, den einen Dank wo die ganze Halle ausgeschüttet. Das war schon mächtig. Ich glaube, er hat sich auch enorm entwickelt, was seinen Wurf angeht. Man sieht da definitiv eine Verbesserung. Bei Mathieu muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass ich ihn auf der 3 sehe. Das ist jemand, der komplett auf 1-2, eigentlich primär auf 1 gespielt hat bei Alba und auch in der Nationalmannschaft, der sich jetzt auch mehr so Richtung Scoring Wing irgendwie entwickelt. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ist, glaube ich, nicht so meine Baustelle. Und wenn ich jetzt anfange, dauert das zu lange. Aber ja, ich würde das vielleicht so ein bisschen als enttäuschend sehen. Für mich persönlich, wo ich ihn gesehen habe und wo er sich hinentwickelt gerade.
Auch interessant zu sehen, dass die absoluten Top-deutschen Spieler bei ausländischen Teams spielen, bei Barcelona, bei Real Madrid, auch Jack jetzt bei Mega. Die deutschen Teams insgesamt, Alba war dabei, Ratze vom Ulm war dabei, haben aber ziemlich auf den Senkel bekommen, um es mal vorsichtig zu sagen. Alba, glaube ich, das erste Spiel gleich mit 75 gegen Barca verloren. Wo ist da der deutsche Basketball aktuell im internationalen Vergleich?
Ja, ich glaube, Ulm hatte einfach auch ein bisschen, die Jungs sind auch müde. Mit Joel Zwieg war das ja eigentlich die zweite Option im Offensivbereich, die im ersten Spiel sich verletzt hat, eigentlich auch raus war. SNG auch kaputt, hat man, glaube ich, wirklich gesehen, dass der wenig Energie gebracht hat. Und dann wird es halt sehr schnell schmerzhaft auf dem Niveau. Ich glaube, Ulms Erfolg dieses Jahr, man sieht es in dem Pro B, knapp am Finale vorbei, doof gesagt, knapp gegen Köln competitive gewesen, haben dieses Turnier als erste deutsche Mannschaft gewonnen. Ich glaube, das spricht auch einfach für die Entwicklung. Bei Alba muss man es halt auch immer relativieren. Ich glaube, die haben halt sehr viele Spieler verloren in den vergangenen 2 Jahren, auch in der Breite, zunehmend in Richtung Highschool, in Richtung College, eben ein Mathieu, der gegangen ist, ein Jack, der gegangen ist. Das zu kompensieren tut weh. Das sind schon gute Spieler, das sieht man auch. Und wenn du dann 5, 6 Spieler auf dem Niveau verlierst, kann man auch nicht sauer sein, wenn Option 7 auf dem Niveau nicht funktioniert, wenn du Alba Berlin bist. Trotzdem glaube ich, dass wir in Deutschland sehr weit weg sind vom internationalen Vergleich. Das haben wir heute auch wieder gesehen. Eben wenig, wenn ich Nathan Soliman nochmal nehme als 0-9er. Wir haben niemanden, nicht mal im 0-8, 0-7er Bereich, der irgendwo in der Nähe körperlich ist oder auch vom Skill-Level ähnlich ist. Und das finde ich dann immer wieder so, immer die Ausrede, das dazu zu schieben. Ja, die haben einen riesigen Talent, wo weiß ich, wir haben 82 Millionen in Deutschland. Ich glaube, es ist ein bisschen so eine Grundsatzfrage. Wie entwickelt man die Spieler und in welche Richtung? Ich glaube, das haben die Franzosen vor ein paar Jahren deutlich besser verstanden als wir hier. Und das sieht man auch in der kontinuierlichen Entwicklung. Jedes Jahr kommt ja irgendwie so jemand raus, der so aussieht.
Milan, du sprichst die Jahrgänge an. Ein Spieler war im Turnier dabei, der in diesen Nuller-Jahrgängen überhaupt nicht gelistet ist. Das ist Mohamed Dabone vom FC Barcelona. Jahrgang 2011. Der Kerl ist 13 Jahre alt. Wie ist dieser Typ einzuschätzen? Ich denke, die meisten unserer Hörer haben die Videos auf Social Media gesehen.
Ich glaube, der ist tatsächlich noch 12. Ja, wie drücke ich mich jetzt politisch korrekt aus? Ich glaube wie jeder eigentlich, dass der Junge nicht mal im Ansatz 12 ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass er aus Afrika oder sonst was ist. Ich glaube, wenn man ihn sich anguckt, körperlich wie er aussieht, wenn man eine Analogie herstellt zu den Jungs in dem Turnier, der fällt körperlich einfach nicht raus. Und ich glaube, das ist biologisch unmöglich. Also ich glaube, wenn man sich die normalen 12-Jährigen, die wir alle, glaube ich, irgendwie kennen, wenn man sich die anguckt, sind eigentlich eher so ein bisschen gebückt, wenn sie so groß sind und einfach stocken in ihrer Entwicklung. Und der sieht aus, als ob er, keine Ahnung, gerade von seiner Frühschicht kommt. Weiß ich nicht. Also trotz alledem, das ist ein talentierter Junge, aber ich nehme den das nicht mit dem Alter ab. Also ich bin mir relativ, kann es immer nicht nachweisen, aber er wird schon seine 15, 16 sein, tippe ich mal. Aber es ist trotzdem eine lustige Geschichte, den zu haben. Der kann Basketball spielen am Ende des Tages. Ich glaube, das zählt irgendwo. Jetzt halt ein zusätzlicher Hype, weil er halt so jung angesehen wird.
Wir hatten die Spieler, die frühzeitig raus müssen aus Deutschland, sei es nach Belgrad, Madrid, Barcelona. Es gibt jetzt auch diese NIL-Deals im College. Igor Demin, du hast ihn eben angesprochen, von Real Madrid zum Beispiel, ist jemand, der künftig auf dem College spielen wird. Was hat das verändert bei der Entwicklung und Ausbildung von Talenten?
Ja, ich glaube, das sieht man eben bei einem absoluten Top-Team wie Real Madrid jetzt zuletzt. Haben ja auch mit Jan Wiede letztes Jahr eigentlich ihren, in Anführungsstrichen, Topspieler dieses Teams ans College verloren, der zu UCLA gegangen ist für eine Menge Geld. Jetzt ist es Igor Demin, es sind massig andere Junge. Der Kasparas von Barcelona, der Point Guard aus dem INGT-Team, geht auch aufs College, geht nach Illinois. Es ist eine Tendenz, wenn man mit den meisten Sportdirektoren auch in Deutschland spricht, ist es etwas, was wahrgenommen wird. Die Großen sehen das auch als eine gewisse Gefahr für die Ausbildung. weil am Ende des Tages ist es ein Geschäft für die meisten Vereine. Für ein Real Madrid, die wollen diese Spieler entwickeln, aber am Ende des Tages, sie brauchen dieses junge Talent nicht, um competitive zu sein. Sondern sie sagen, sie holen sich einen Hersen, sie holen sich einen Musa und es ist ihnen egal. Die brauchen einen fertigen Spieler, der performt. Das heißt, wenn sie dieses Talent haben und ihnen jemand, wie im Fall von Ego Demin, hoch sechsstellig als Ablöse bezahlt, dann sagen sie, lass den gehen und wir fokussieren uns eigentlich in der Ausbildung darauf. Und es ist einfacher, einen Spieler fürs College zu entwickeln, weil einfach die Masse viel breiter ist als für die NBA. Und ich glaube, es ist, ich sehe das persönlich irgendwo als Chance, aber irgendwo schon als Gefahr. Weil es ist ein gefährliches Businessmodell, was sich gerade entwickelt.
Aus welchem Gesichtspunkt?
Aus dem Gesichtspunkt, ich sag mal so, sieht ja jeder mal unterschiedlich. Für mich war College immer, ich habe immer zwei Gründe im Gespräch mit den Jungs, warum man etwas macht. Warum möchtest du aufs College gehen? Und die meisten wollen aufs College eigentlich wegen der Bildung. Und wir haben in Deutschland exzellente Beispiele mit aktuellen Nationalspielern Mauro Loh, Nils Giffey, Oscar da Silva, die mit Stanford, Connecticut und Columbia auf drei akademisch exzellenten Schulen waren, komplett 4 Jahre drauf waren, dort auch sportlich erfolgreich waren, jetzt zurück sind, Euroleague-Spieler auf höchstem Niveau sind, Nationalspieler sind. Heute ist es eine Tendenz, dass Spieler sagen, oh, jemand wirft mir sechsstellig hinterher, Bildung interessiert mich gar nicht, aber ich kann ja 4 Jahre zwischen den Colleges hin und her wechseln. Und es gibt aktuell mehrere Beispiele von europäischen Spielern. Mir wurde jetzt eine Geschichte erzählt von Kea Krisa. Das ist ein Este, der war bei Jagiris, ist dann zu Arizona gegangen, jetzt West Virginia und wechselt nochmal irgendwo hin. Der hat 7-stellig verdient in seiner College-Karriere und überlegt tatsächlich, sein bestes Angebot ist, als Rookie 100.000 Euro zu verdienen in Europa. Und er sagt, ich höre auf mit Basketball. Er kriegt seinen Abschluss jetzt und hat 1 Million verdient. Und sagt, ich fange ein Business an. Und das ist, also, wenn wir jetzt wirklich von Leistungssport reden und weg von diesen finanziellen Geschichten, ist es eine Gefahr, dass es einen Talenteschwund in der Zukunft geben wird. Ich glaube, die Tendenz geht auch wirklich immer mehr und mehr in diese Richtung.
Vor allem auch sportlich macht es ja einen Unterschied, weil wenn du viele Leute fragst in Europa, dann wirst du breit ausgebildet. Am College muss man schon sagen, normalerweise hast du 1, 2 Starspieler und der Rest ist, dann bist du in der Rolle als Rebounder, du bist in der Rolle als Runner, keine Ahnung, als Shooter, als Reiner. Also es wird sehr, sehr viel zielgerichteter ausgebildet am College, wenn ich richtig gehe. Was natürlich dann auch wieder zum Verhängnis führen kann, dass du ans College wechselst, irgendwie ein Rollenspieler bist über 4 Jahre, natürlich den dicken Geldbeutel machst, aber deine sportliche Karriere dann in Europa nicht so richtig spektakulär ist, weil du halt immer nur als dieser Rollenspieler in deiner Hauptausbildungszeit gearbeitet hast. Ich glaube, das ist auch ein Problem, oder?
Es ist hundertprozentig. Es ist ein Trend in den USA. Alle lieben gerade internationale Spieler und wollen internationale Spieler haben, aber sie haben gar kein Gefühl. Sie können diese Leistung, die zum Beispiel ein deutscher Spieler in der Pro B im Herrenbasketball zeigt, können sie nicht vergleichen. Sie haben kein Gefühl dafür, zu einem Großteil. Und dann kommen, die Jungs werden falsch eingeschätzt und kommen rüber und dann, sie brauchen Zeit, um sich einzugewöhnen, wie jeder Mensch bei einer großen Veränderung. Sie haben halt einfach teilweise keine Lust, keine Zeit. Ich glaube, es gibt zu viele Beispiele, wo wirklich Spieler in Rollen gezwängt wurden. Wir haben das in Deutschland mit Patrick Heckmann am College gesehen, mit Nils Giffey. Auch ein Oscar ist, ich glaube, Maodo ist einer der wenigen, der tatsächlich in seiner Rolle geblieben ist, der auch war in Deutschland. Das Ding ist aber, Maodo war 1 Jahr in der Highschool, nachdem er fertig war mit der NBBL. Und ich glaube, das ist so eine Sache. Man hat jetzt auch bei UCLA, die haben ja sehr international, sehr groß rekrutiert. Berke Büyüktürk, ein Türke, Ademara in Spanien, alle sehr hoch gerankt. Die 5, 6 Minuten bei einem Team gespielt haben, was verloren hat. Und eben dieser Berke zum Beispiel ist jemand, der hat in der ersten türkischen Liga performt und wirklich gespielt. Wo sich sehr viele Leute gefragt haben, warum gehst du überhaupt aufs College? Also hast du hier eine Perspektive? Das sind halt so Sachen, muss jeder irgendwo für sich entscheiden. Ich würde gern, dass es eigentlich wieder dazu geht, okay, du kannst Geld da verdienen, aber dass es ein Bonus ist, dass die Leute verstehen, du gehst dahin primär, um deine Bildung voranzutreiben, um einen Abschluss zu bekommen. Eben dieser Plan B, wenn Basketball nicht funktioniert. Auf der anderen Seite kriegst du halt auch eine gute basketballerische Ausbildung. Das ist gerade noch so ein bisschen lost, denke ich.
Aber denkst du, du hast es angesprochen, im College, es geht ausschließlich gegen mehr oder minder gleichaltrige Spieler. Im Profibereich spielst du auch gegen den Veteranen, der Ü30 ist. Kann diese Erfahrung im Profibereich auch diesen Reiz des Colleges aufwiegen? Oder denkst du, dass sind die jungen Spieler eher gepolt, der blickt Richtung Kohle? Richtung College ist da reizvoller?
Ich glaube, dass es situationsabhängig ist. Also wir haben... ich kann das bei Jack sagen, bei dem anderen, wo ich weiß, sage ich das nicht. Wurde massig Geld hingelegt, dass er aufs College geht, und ihn hat das gar nicht interessiert, zum Beispiel. Der andere ist auch ein deutsches Top-Talent, hat auch gesagt, ich möchte nicht. Und das war Duke, Kentucky, UCLA und wirklich das USU, das College-Basketball. Am Ende des Tages kommt es darauf an, wer ist diese Person, was möchte diese Person akademisch, weil am Ende des Tages haben die Jungs auch, okay, Geld hin oder her, die verstehen, sie müssen akademisch auch was leisten. Und dann gibt es die Jungs, die sagen, ha, Abi war schon zu viel, muss nicht sein. Und das ist dann am Ende des Tages immer, ich glaube, das muss man individuell betrachten, das kann man gar nicht generalisieren.
Dann haben sie aber nicht Abi bei Herrn Heusel gemacht, dann wäre das kein Problem gewesen.
Ich glaube, Abi bei Herrn Heusel in Bayern ist sowieso nicht so einfach.
Das ist nicht zu toppen.
Aber da ich dich gerade da habe, würde ich gern bei Jack nochmal einhaken. Er geht jetzt nach Belgrad zum Mega. Das ist auf den ersten Blick, wenn man das jetzt neutral betrachtet, irgendwie nicht seltsamer, aber schon ein spezieller Move. Von Alba zu Vechta und von Vechta jetzt raus aus dem Land nach Serbien. Ganz fremdes Land. So, warum habt ihr das gemacht? Warum ergibt das aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht trotzdem sehr großen Sinn, ihn zu Mega zu transferieren?
Ich fange hintenrum an und also jetzt bei der näheren Vergangenheit, um dann hintenrum umzuschwenken. Der Move zu Mega ist sehr einfach. Ich glaube, Mega, für die es nicht wissen, ihr wisst das sicherlich, ist das Team mit den meisten NBA Draftpicks aller Zeiten in Europa und kann sich tatsächlich mit Colleges wie Duke und Kentucky in den vergangenen Jahren wechseln. Und der Move ist wirklich in diese Richtung. Jack hat sich in dem letzten Jahr in Vechta wirklich in diese Richtung entwickelt, dass er als komplett ernstzunehmendes NBA-Talent gesehen wird. Und deswegen ist das der Move. Es geht wirklich darum, es sind jede Woche x Scouts der NBA-Teams dort, die Amis, also wirklich die Sportdirektoren der NBA-Teams, wenn sie rüberkommen. Belgrad ist immer der erste Stop. Es ist primär wirklich eine Exposure-Sache. Am Ende des Tages, was ich auch mit Vechta kommuniziert habe, ich glaube, das ist das, was Leute wissen sollten, ist, Vechta macht eine exzellente Arbeit. Jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich normalerweise, wenn ich Leuten Lob ausschütte, dann ist es auch ernst gemeint. Das habe ich auch Gerrit und Henrik, dem Trainer, auch gesagt. Das sieht man auch in der Breite, wie die Jungs entwickeln. Tragen einen ganz großen Beitrag dazu. Es war am Ende des Tages, denke ich, auch keine Entscheidung gegen Vechta. Es war eine Entscheidung, du bist in Vechta super aufgehoben und hier gibt es eine Perspektive. Aber es gibt die Option zu gehen und das ist die einzige Option, die Sinn macht. Es gab deutlich mehrere. Um den Bogen zu schließen, Vechta hat ihm eine Chance gegeben, die es hier in Berlin nicht gab. Und alles andere, wenn jemand das sagen möchte, ist erlogen. Es gab ein Gespräch, Albert ist Talent nicht erkannt. Punkt. Können die sich gerne aufregen, wenn sie den Podcast hören. Es wurde nichts angeboten in Richtung Pro B. Es gab keine Kommunikation mit uns als Agentur. Es wurde ihm nicht mal Training in Aussicht gestellt, wo er gesagt hat, das finde ich nicht so spannend. Zweite Regionalliga, ich glaube, für einen deutschen Nationalspieler sind wir uns alle einig, auch jeder Fan ist jetzt vielleicht nicht so anziehend. Das war der Grund. Vechta hat das beste Konzept geliefert. Am Ende des Tages, das Ergebnis zeigt immer, wer recht hat und wer nicht. Und ich glaube, der Weg war radikal und es war ein risky Move, wie du selber auch sagst, Rupert, aber hat sich bis jetzt, denke ich mal, in die richtige Richtung entwickelt.
Lass uns noch einen letzten Blick nach vorne werfen. Wir haben gesagt, dass der deutsche Basketball aktuell im internationalen Vergleich, gerade im Vereinsbasketball, hinterherhinkt. Dass die Franzosen, hast du vorhin gesagt, das schon früher verstanden haben. Was haben die Franzosen verstanden, was in Deutschland verstanden werden muss, um auch im Jugendvereinsbasketball wieder eine größere Rolle international spielen zu können?
Ich glaube, die Franzosen, die größte Ausrichtung ist, wenn sie einen großen, das neueste Beispiel ist ja eben ein Wembanyama. Ein Mensch, der 2 Meter 22 plus, keine Ahnung, wie groß genau ist, spielt auch keine Rolle. Er wurde nicht zum klassischen Center entwickelt. Sie haben gesagt, ey, du bewegst dich eigentlich ganz gut, bist koordinativ ordentlich. Bitteschön, mach mal was mit dem Ball, werf mal ein bisschen. Ich glaube, das sieht man auf seinen Bewegungen, dass er entsprechend früh so entwickelt wurde. Bei uns in Deutschland ist es so, wenn man sich die JBBL anguckt, die U16 Bundesliga, jeder Mensch, der über 1,90 groß ist, spielt plötzlich die 5, weil keiner groß ist. Und das ist das größte Problem, zu sagen, ich glaube, man kann einem 13-, 14-Jährigen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, du spielst mal 1, 2, 3, 4, 5. Um den Bogen wieder zu schließen, eben, wir sehen es bei einem Mathieu, der 1, 2 in Deutschland und in der Nationalmannschaft spielt und jetzt bei Barcelona plötzlich auf der 3 auftaucht. Ich glaube, wir müssen einfach breiter entwickeln. Wir müssen den Jungs bis in die NBBL rein Zeit geben, in ihre Körper reinzuwachsen. Ich glaube wirklich, in diesem NBBL-Alter sieht man auch, in welche Richtung das dann auch wirklich geht. Davor ist es meiner Meinung nach zu früh. Und das ist, glaube ich, das größte Problem des deutschen Basketballs. Talent wird erkannt, aber es wird sehr früh auf frühreife Menschen zurückgegriffen. Menschen, die fertig in ihrer körperlichen Entwicklung sind. Und das sieht man auch, wenn man sieht, wer in der JBBL meistens dominiert, wer diese Awards abräumt und was dann, diese Menschen fallen dann teilweise schon in der NBBL wieder weg. Es gibt wenig Beispiele, die dann halt wirklich von der JBBL hochgegangen sind. Und das macht Spanien auch zum Beispiel deutlich, deutlich besser als wir.
Super, vielen Dank dir.
Jederzeit.
Also, Big Spotlight damit dann auch noch in den Büchern. Und damit könnten wir dann jetzt eigentlich abbiegen in Richtung Beendigung dieses Final Four Wochenendes, oder? Also auch nicht nur wochentagmäßig, sondern auch vom Kopf her.
Naja, nach dem Final Four ist vor den BBL-Halbfinals. Es geht ja nahtlos weiter. Also wir hatten diesen Montag als Reisetag von Berlin wieder an unsere jeweiligen Heimatorte, außer du, Stucky, du bist noch in Berlin, aber du bist an einem Playoff-Halbfinalort, das zumindest. Ja, und am heutigen Dienstag, wenn ihr die Folge hört, geht's ja schon weiter. Dienstag-Halbfinale, Mittwoch-Halbfinale, Donnerstag meine ich, ist ein Tag Pause, weil Alba Berlin keine Halle zur Verfügung hat. Dafür dann am Freitag ein schlanker Doubleheader. Ja, lässt sich gut an, glaube ich, diese Woche.
Ja, geht schlechter. Super, dann euch vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht, mit euch das Wochenende zu verbringen. Auch mal abseits vom Mikrofon zu schnacken. Es ging natürlich nur um Basketball. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch eine schöne Basketballwoche. Euch zu Hause oder wo auch immer ihr uns hört auch. Folgt uns gerne, wie gesagt, auf den sozialen Kanälen. Lasst uns eine schöne Bewertung da auf dem Podcatcher eurer Wahl und vor allem ein Abo, dass ihr die nächste Folge dann nicht verpasst. Macht's gut, bleibt sportlich und bis ganz bald. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.